euch einen Markus Demleitner vorstellen zu können. Ich habe ihn auf dem Kongress getroffen und dann hat er mal gemeint, er könnte hier einen Vortrag halten über Polizeidatenbanken. Hört sich sehr spannend an. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Ja, ich will nicht viel labern.
Viel Spaß. Genau. So, also Soundcheck, ihr hört mich und ihr nehmt mich auch auf da oben. Wunderbar. Ja, wie gesagt, es geht um Polizeidatenbanken. Nicht das Ganze ist im Zusammenhang mit, ja, dieser ganzen Erosion von Bürgerrechten, die wir da im Augenblick sehen, im Zusammenhang der informationellen Selbstbestimmung. Ich habe hier mal so ein bisschen aufgezählt, was es da so alles gibt. Der Staat sammelt also unendlich Daten und Erkenntnisse. So ein paar Stichworte. Da die Ausrufung der Telefonüberwachung. Wir haben also hier in der Bundesrepublik Deutschland Telefonüberwachung im Ausmaß, das mittlerweile einfach nur erschreckend ist, diese 1,5 Millionen abgehörten Telefongespräche 2003. Steigungsraten sind nach wie vor groß. Nicht lohnt sich immer, das leider sind die einzigen, die darauf aufpassen im Augenblick, Leute von der FDP, der Herr van Essen heißt der Mann, macht ja jedes Jahr so eine Anfrage. Und das wird jedes Jahr schockierender. Wir haben mittlerweile eine flächendeckende Überwachung des Internetverkehrs mit diesen Blackboxes. Also auch hier bei euch an der Uni stehen da wahrscheinlich welche. Ich bin bei uns in Heidelberg die ganze Zeit dahinterher, rauszukriegen, wo eigentlich unsere steht. Die Uni sagt natürlich, sie sei nicht dafür zuständig, sei der DFN. Die DFN sagt gar nichts. Ne? So. Wir haben also mittlerweile solche lustigen Dinge wie dieses Kennzeichen-Scanning. Ein paar Kilometer nach drüben in Bayern wird sowas flächendeckend gemacht bei Toll Collect. Ne? Alles klar, war auch am Anfang kein Problem, wird nie zur Überwachung eingesetzt. Mittlerweile wird darüber also offen diskutiert, jedenfalls. Ich weiß nicht, was der im Augenblick Stand, also Beschlussstand ist. Aber also Toll Collect fand ich übrigens sehr bemerkenswert, nicht? Also wie kurz da die Schamfrist war. Dazwischen, dass sie gesagt haben, machen wir nie. Ja, und ein halbes Jahr oder was war es? Dreivierteljahr nach der Einführung kommen sie dann, wir machen jetzt doch. Diese ganze Frage der Lauschangriffe, wo man sagen muss, das ist, also dieser große Lauschangriff jedenfalls, ist von polizeilicher Seite her zu vernachlässigen. Also das Brimborium, das von der Seite gemacht wird, ist eigentlich nicht gerechtfertigt. Vorratsdatenspeicherung ist in meinen Augen das datenschutzrechtliche Thema der nächsten Zeit. In dem Moment, wo das durchkommt, können wir alle einpacken. Also wenn die wollen, können sie dann so gut wie alles über uns rauskriegen. Also wahrscheinlich ist es jetzt an der Zeit, sich darum zu kümmern, dass so viele Leute wie möglich Tor, also TOR, ich weiß nicht, wer das kennt, solche Tor-Systeme laufen zu lassen. Weil das wird wirklich nicht lustig. Wenn ihr euch überlegt, was ihr alles an interessanten Dingen rauskriegt, wenn ihr ein Individuum anguckt und die Verbindungsdaten rauskriegt. Richtig spannend wird es dann natürlich in dem Moment, wo man Data Mining auf diese Sachen macht. Das ist im Augenblick sicher in diesen Gesetzen nicht drin. Also die Polizei darf nicht hergehen und einfach mal sämtliche Verbindungsdaten abgreifen und dann Data Mining drauf machen oder so. Aber in dem Moment, wo sie es tun, und es ist ohne weiteres denkbar, dass man Szenarien entwickelt, wo sowas innerhalb von Wochen passiert, da wird es richtig spannend. So geht es dann weiter. Ne? Die Gestapoisierung nenne ich das immer, der Dienste. Das war dieser Otto-Katalog, wo also im Großen und Ganzen plötzlich Verfassungsschutz und Polizei und BND richtig schön eng zusammenarbeiten konnten. Ich kann man sich dann fragen, was hat man davon wohl zu denken? Ob man nicht mal wieder hoffen soll, dass jemand einmarschiert, ne, oder so, weil also letztlich das Verbot ist, der Zusammenarbeit zwischen Polizei und Geheimdiensten wurde also nicht von ungefähr ausgesprochen seinerzeit. Genetische Fingerabdrücke, riesige Wachstumsraten, fantastisch. Naja, und schließlich, und das ist wohl das größte Problem, deswegen passiert das alles, es gibt eine Öffentlichkeit, die an diese Gefährdung durch den Terrorismus glaubt. Wieder jeden Augenschein, muss man sagen. Zumindest für die Bundesrepublik Deutschland kann man sagen, Rechtsextremismus ist ein so unglaublich viel größeres Problem als was weiß ich, islamistischer oder sonst irgendwas Terrorismus, dass also jede Maßnahme, die so im Zuge der Abwehr von Terror oder sowas stattfindet, einfach völlig lächerlich ist. Es hat durch solche Terroranschläge, geschweige denn islamistische Terroranschläge in der Bundesrepublik Deutschland in den letzten 10 Jahren keine einzigen Toten gegeben. Und das ist übrigens noch ein anderes interessantes Faktoid, was ich hier vielleicht nebenbei nochmal einflechten darf. Es gibt eine lustige Studie, die zeigt, dass mehr Leute gestorben sind, weil sie nicht mehr geflogen sind, sondern lieber im Auto gefahren sind, im Zuge dieser Terroranschläge, als durch die Terroranschläge selbst. I shit you not, das war neulich in Science, glaube ich. Ne? Naja, also, wie auch immer, Folge davon ist, wir haben eine massive Ausweitung der Überwachung, und zwar eine massive Ausweitung der Überwachung, die sich auf EDV-Systeme stützt. Und ein paar von diesen EDV-Systemen will ich dann jetzt nachher vorstellen. Bei all diesem Horrorszenario, das ich jetzt hier so ganz knapp umrissen habe, sind allerdings zwei Dinge auf unserer Seite, nämlich die Unfähigkeit der Betreiber und der Leute, die diese Gesetze machen. Das ist also spektakulär, wenn man euch anguckt, diese Vorratsdatenspeicherung, die war ja am Anfang, war die also völlig absurd. Also die Leute, die den ursprünglichen Entwurf geschrieben haben, die waren der festen Überzeugung, dass halt das mit den Computern ist irgendwie so mit dem Telefon. Und demnach hätten die gelockt haben wollen, auch vergebliche Verbindungsaufnahmen. Ja, das bedeutet, ja, wenn ihr einen Rechner anpingt, jeder ping. Das bedeutet, wenn euch irgendwer ICMP, was weiß ich, Host gibt es halt nicht, ja, irgendeine beschissene Personal Firewall schickt euch zurück, nicht, ihr dürft halt nicht, wird gelockt. Ja. Also es wären sehr amüsante Daten gewesen. Naja, und jetzt haben sie halt was ähnlich Unfähiges gemacht. Also so wie ich die Sprache dieser Richtlinie lese, ist also die Idee, dass man zur Überwachung von Mails soll man protokollieren, was an Port 25 an Verkehr geht. Ja, also ich werde meine Mail-Server in Zukunft auf Port 26 laufen lassen. Ne? Also, und das geht also viel, viel weiter. Also ich werde nachher noch ein paar Anekdoten erzählen, was es da noch so gibt an Zeug, was diese Leute einfach an Unsinn machen. Eine andere Sache, die auf unserer Seite ist, nicht, ich will mich jetzt hier nicht als Apologet der Marktwirtschaft outen, aber ein Punkt stimmt, nicht, diese ganzen Bürgerrechte, diese ganzen Menschenrechte, die uns eingeräumt werden, das ist nicht jetzt irgendwie Gnade des Staates. Das ist einfach so, dass wenn man wirtschaften möchte, dann braucht man eine gewisse Rechtssicherheit. Ja, das kann nicht sein, dass ich irgendwie der Polizei irgendwas verkaufe und plötzlich fängt die Polizei an, mich zu erpressen, ich will aber nicht zahlen. Und ich habe diese und jene Daten über euch und dann zahlt die Polizei nicht mehr oder so. Ja, also das geht nicht und das geht auch natürlich dann insbesondere dann nicht, wenn jemand einen Freund bei der Polizei hat und dann liefere ich dem was und dann sagt er, hör zu, ich habe bei der Polizei nachgefragt und du hast das und das und das gemacht und ich werde es der Zeitung stecken, wenn du willst, dass ich dich bezahle oder sowas. Ja. Also so kann man keine Wirtschaft machen. Und von daher kommen diese ganzen Einschränkungen, diese ganzen Datenschutzgesetze, die kommen nicht von ungefähr. Die sind tatsächlich jedenfalls sehr, sehr hilfreich, wenn man wirtschaften will. Das sind die beiden Vorteile, mit denen muss man wuchern. Allerdings muss man natürlich zugeben, es reicht nicht alleine. Es reicht nicht alleine, also das wird sich nicht von selbst austarieren. Es ist so, dass unsere aktive Intervention, und zwar ich schätze mal so ein, dass das Publikum größtenteils so im CCC-Spektrum ist. Nicht? Also insbesondere wir als Leute, die halt irgendwie mit EDV umgehen und zwar irgendwie aus so einem fortschrittlichen Kontext kommen, insbesondere wir haben dabei eine wesentliche Verantwortung, uns in diese Diskurse einzumischen und diese Diskurse, wenn wir können, aufzumischen. Naja. Schauen wir mal weiter. Weil ich schon von diesen Rechtsgeschichten geredet habe, der wichtigste Punkt dabei ist das Volkszählungsurteil von 1985. Das hat damals das Bundesverfassungsgericht verkündet. Das ging damals um die erste Volkszählung, die 1983 hätte stattfinden sollen, die dann in einem Eilverfahren gestoppt wurde. Und der zentrale Begriff da drin heißt informationelle Selbstbestimmung. Das Verfassungsgericht hat damals argumentiert, ein Bürger oder eine Gesellschaft, in der ein Bürger nicht weiß, wer macht wann was mit meinen Daten, die entwickelt eine repressive Atmosphäre. Die entwickelt eine Atmosphäre, in der es keine Demokratie mehr gibt. Oder in der die Demokratie jedenfalls stark eingeschränkt ist, dadurch, dass niemand weiß, was eine Äußerung zu einem bestimmten Zeitpunkt nachher für ihn oder sie bedeutet. Das kann man sich vorstellen bei der Videoüberwachung. Ja? Also nicht, das können ganz triviale Sachen sein. Ja, stellt euch vor, ihr steht, weiß ich nicht, am Platz von Ulmer Münster. Ich weiß nicht, ob der jetzt kameraüberwacht ist, aber wäre so ein klassischer Kandidat in Ulm. Ja? Und ihr habt euch einfach nur mal am Hintern gekratzt. Ja? So, und jetzt nicht, eure Nachbarn haben zufällig Kontakte zur Polizei, ne? Und wissen nicht, ich habe da eine tolle Aufnahme von einem Nachbarn. Ja? Ja, so. Und dann nicht eure ganze Nachbarschaft amüsiert sich halt darüber, wie ihr dasteht und euch am Hintern kratzt oder in der Nase bohrt. Ja? Und das lässt sich natürlich beliebig ausweiten. Ja? Und das klappt natürlich nicht, wenn man nicht diese Videoüberwachung hat, wenn man nicht das technische System hat. Wenn da einfach nur irgendwie so ein Nachbar rumgestanden wäre und euch zufällig beobachtet hätte, ja? Na gut, dann geht er halt zur Nachbarin und erzählt, stand da am Münsterplatz und hat sich am Hintern gekratzt. Ja? Das ist offensichtlich was ganz anderes, als wenn sich die halbe Nachbarschaft über dieses Video zerreißt. Und das geht natürlich wesentlich weiter. Ja? Also, ich weiß nicht, ob ihr in jedem Fall ganz glücklich wärt, wenn alle wüssten, mit wem ihr euch ansonsten trefft und so fort und so fort. Ja? Und wie gesagt, das hat also auch wesentliche Auswirkungen auf die Sorte von Demokratie, die man da so hat. Naja, und das hat eben das Verfassungsgericht damals festgestellt. In der Folge gab es dann auch Datenschutzgesetze und all solche Geschichten. Aber der entscheidende Punkt hier ist das Recht auf informelle Selbstbestimmung. In einer funktionierenden Demokratie müssen die Bürger und Bürgerinnen die Möglichkeit haben, zu wissen, wer hat welche Daten über mich und was machen die damit. Ja, das hat Verfassungsrang.
Oh. Mhm.
Ja, genau. Also ich habe jetzt natürlich absichtlich ein triviales Beispiel genommen. Ja, also sein Punkt war, die größte Bedrohung von all diesem Kram geht natürlich für oppositionelle Tätigkeit aus. Ja, das ist das, was natürlich auch das Verfassungsgericht am meisten besorgt hat. Ja, wenn ich jetzt hier stehe und nachher halt irgendwie, weiß ich nicht, zum Amt gehe und gerne hätte, dass die irgendwas für mich tun, und dann sagen die, aber hören Sie zu, Sie haben damals irgendwie systemkritische Dinge geäußert, in diesem und jedem Ding, dann ist das blöd. Das ist natürlich völlig klar, das ist die allergrößte Bedrohung dabei. Dass man plötzlich Angst hat, sich kritisch zu, ja, weiß ich nicht, in dem Fall der Staatsgewalt zu äußern. Naja, also wie schon gesagt, informationelle Selbstbestimmung, daraus leiten sich ein paar Sachen ab. Zum Beispiel das Finalitätsprinzip. Finalitätsprinzip heißt, die Daten, die man im Zuge dieser hoheitlichen Aufgaben erhebt, die haben eine Zweckbindung. Ich kann also nicht hergehen und sagen, ich nehme jetzt einfach mal, um Temposünder rauszukriegen, nicht? Das wird ja in Österreich gemacht, ja, da fahren vorne die Autos rein, machen einen Nummernscan, wartet eine Weile, habt da hinten nochmal eine Station, macht dann nochmal einen Nummernscan. Und dann gucke ich, die Strecke ist und so weit, wie lange hat dieser Mensch gebraucht? Und wenn er zu kurz gebraucht hat, kriegt er halt ein Ticket. Kann man erstmal nicht viel dagegen haben. Und das Finalitätsprinzip sagt, dass diese Daten eigentlich nicht zu irgendwas anderem zur Verfügung stehen. Ja? Und selbst wenn da gerade ein Bankräuber durchgefahren ist, es ist nach diesem Finalitätsprinzip nicht statthaft, diese Daten dafür zu verwenden, jetzt diesen Bankräuber zu fangen. Ja? So, also formal, von der Erhebung bis zur Löschung von Daten muss immer klar sein, wofür sie da sind. Und dieser Zweck darf sich nicht ändern. Ja, so, wir kommen in Utopia. De facto wird dieses Finalitätsprinzip mit Füßen getreten. Und also nicht, wenn sich da genug Leute finden, die da wirklich prozessieren würden und das bis zum Verfassungsgericht durchklagen würden, dann würden sehr, sehr viele von diesen Dingen, die ich nachher beschreibe, schlicht und ergreifend zusammenbrechen. Eine andere Folge daraus ist, dass es verlässliche Speicherfristen geben muss. Das Bundesdatenschutzgesetz schreibt sowas vor wie 5 Jahre, in Ausnahmefällen aufgrund eines Gesetzes kann auch länger gespeichert werden, bla bla bla. Das führt dazu, dass bei jedenfalls halbwegs relevanten, naja, Straftaten würde ich jetzt gar nicht mal so sagen, bei halbwegs relevanten Daten, die werden mittlerweile 10 Jahre gespeichert, typischerweise. Verfassungsschutz speichert 15 Jahre normalerweise. Bei Jugendlichen auch mal gerne kürzer, aber also wie gesagt, wenn ihr ein bisschen nach Osten rübergeht, nach Bayern, Da speichern die bei Jugendlichen 10 Jahre und bei Erwachsenen löschen es gar nicht mehr oder so. Ja, also. Na gut, das Mantra bei dieser ganzen Sache ist, diese ganzen Datenschutzgesetze sind einerseits schön, andererseits haben sich natürlich die Behörden da auch schon ausreichend viele Ausnahmen reingeschrieben. Wenn sie allerdings tatsächlich so umgesetzt würden, wie sie auf dem Papier stehen, wären wir erheblich weiter. Und was ich damit meine, wenn wir auf den nächsten Seiten sehen. In dem Zusammenhang sollte ich vielleicht noch erwähnen, die Datenschutzbeauftragten sind genau aus diesem Grund unsere natürlichen Verbündeten. Also ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es mitbekommen, was jetzt da in Schleswig-Holstein war. Nicht? Da gibt es ja dieses unabhängige Landeszentrum für Datenschutz, den Thilo Weichert. Nicht, wo dann, also die haben ja dort ein Polizeigesetz gemacht, was halt irgendwie, also nicht, das ist völlig klar, dass dieses Polizeigesetz am Verfassungsgericht scheitern muss. Ja, also da ist alles drin, was so aus der Giftküche der Überwachungsfanatiker drin sind. Und da hat dann halt der Thilo Weichert von diesem unabhängigen Landeszentrum in Schleswig-Holstein gesagt, es sei wohl irgendwie ein bisschen ein Horrorkatalog. Und daraufhin hat sich doch dieser Innenminister in Schleswig-Holstein nicht den Blöde zu sagen, Thilo, also der heißt Thilo Weichert, ne? Thilo ist allein zu Hause. Ja. Und weil er halt gesagt hat, ah, die Bürger, die wollen alle Sicherheit haben und die haben alle so viel Angst und ich weiß nicht was alles. Ja. Und drum braucht es dieses neue harte Polizeigesetz. Tough on crime. Ja. Und was der arme Thilo Weichert gesagt hat, das könne halt die Bevölkerung, der Mann auf der Straße, könne das einfach nicht nachvollziehen. Ja, und naja gut, dann hat halt der Thilo Weichert irgendwie so ein tolles Bild auf seine Webseite gestellt, wo also nicht, die sind halt in so einem Haus drin und dann hat man die ganzen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, haben da so zum Fenster rausgeguckt und hat halt drüber geschrieben, Thilo ist nicht allein zu Hause. Ja, aber also in dem Sinne, diese Datenschutzbeauftragten, die sind natürlich im Augenblick massiv unter Beschuss, ja, muss man klar sagen. Und das bedeutet, auch wenn das jetzt irgendwie staatliche Funktionen sind, die verdienen schon unsere, naja, Solidarität, wenn man es so nennen möchte, und umgekehrt, die können uns im Zweifelsfall auch wirklich helfen. Also ich bin hier von dem baden-württembergischen Datenschutzbeauftragten echt beeindruckt, also in jeder Hinsicht. Ja, also allein schon, was der an Arbeit macht, das ist unglaublich. Ja? Also was ich von dem an Papieren gesehen habe, und die sind wirklich, das sind durchweg lange und sehr auskunftsfreudige Briefe, natürlich hat er auch Mitarbeiter, aber also toll, muss ich ehrlich sagen. Naja.
Die Arbeit erkennt man allein daran, dass man sie dem Innenministerium unterstellen wollte.
Gut, das, wie schon gesagt, die sind unter Angriffen. Ja, und wir sollten ihnen helfen, diese Angriffe abzuwehren. Ja, also die sind unsere Verbündeten. Und die sind auch von uns wiederum abhängig. Die sind so stark, wie die gesellschaftliche Unterstützung ihrer Anliegen ist. Also das ist halt auch zum Teil einfach unser Job. Gut, gehen wir mal genau auf diese Datenbanken. Innerhalb der BRD werden Datenbanken geführt, zunächst von den Landespolizeien. Landespolizeien sind sozusagen die ersten Ansprechpartner, weil zum Glück, das ist einer der positiven Erben, oder eines dieser positiven Erbstücke, die wir von den Alliierten bekommen haben. Das sind die also nicht Polizei ist Ländersache, demnach sind die Landespolizeien die zunächst mal Datenbanken führen. Dann haben wir eine traurige Geschichte, die man auch mal erzählen könnte, das BKA, ja, also wie das überhaupt dazu gekommen ist, dass es das gibt, was das für Leute waren. Ich darf vielleicht ganz kurz erwähnen, dass irgendwann in den Ende der 50er Jahre hatte das BKA, wenn ich mich recht entsinne, 54 leitende Beamte, von denen waren 4 vorher nicht im Reichssicherheitshauptamt. Reichssicherheitshauptamt war Gestapo und SS. Also so viel zum BKA, dann gibt es den Verfassungsschutz, MAD und BND, also die Geheimdienste, die führen ebenfalls ihre Datenbanken, über all die werde ich ein bisschen was erzählen. Es gibt dann noch Datenbanken beim Haufen weiterer öffentlicher Stellen, zum Beispiel das Ausländerzentralregister für Nichtdeutsche, das Bundeszentralregister für Leute, die mal mit der Justiz in Kontakt waren, CEWIS, also Flensburg, wer Autos hat, die Meldeämter, die übrigens die also für die meisten Leute jedenfalls, nicht. Es gibt auch ein paar, die haben woanders größere Datensätze, aber die Meldeämter haben für die meisten von uns die umfangreichsten Datensätze. Die Rentenversicherung hat natürlich Daten. Nicht? Und dann gibt es natürlich, klar, jede Menge Privatfirmen, Banken, nicht Payback-Karte, ganz klar. Die Telekom hat natürlich ganz spannende Daten. ISPs haben spannende Daten. Alle möglichen Leute, die halt Webserver betreiben, haben spannende Daten. Und mir soll es jetzt in erster Linie um die ersten drei gehen. Ja, vielleicht noch mit ein bisschen Einschränkungen weitere öffentliche Stellen. Das soll nicht heißen, dass diese anderen Daten harmlos werden. Ja, die sind sicher im Zuge der informationellen Selbstbestimmung auch jedenfalls nicht schön. Ja, wenn man da irgendwie allerlei gezielte Werbung bekommt und oder vielmehr auch einfach gezielte Werbung nicht bekommt. Es gab ja neulich so einen netten Artikel in der Taz, glaube ich, ist der erschienen, wo es also darum ging, dass Firmen halt aufgrund von so Kundenprofilen, also einfach wo jemand wohnt und was der bisher gemacht hat, kriegen die dann halt irgendwelche Kredite nicht oder kriegen einen teureren Preis oder was auch immer. Also so Zeug wird mittlerweile schon gemacht. Das sind also keine Daten, die man einfach vernachlässigen könnte. Und insbesondere sind das Daten, die man deswegen nicht vernachlässigen kann, weil es im Zweifelsfall, wenn es drauf ankommt, machen sie halt Rasterfahndungen. Ja, das hatten wir jetzt das letzte Mal nach diesen 9-11-Geschichten, gab es Rasterfahndungen. Und da haben die halt kurzzeitig diese Daten abgegriffen, haben sie jedenfalls versucht. Und in der Regel geben all diese Läden die Daten bereitwilligst raus. Auch diese hehre Institution hier, die Uni Ulm, hat nach dem 11. September munter Daten nach Stuttgart kopiert. Ich weiß nicht, wie es jetzt hier war. In Heidelberg haben wir uns da ein bisschen aufgemandelt und wollten halt dann von denen genau wissen, was jetzt da eigentlich passiert ist. Ohne Erfolg. Es ist bis heute nicht klar, was da an Daten geflossen ist. Und das, obwohl dann im Nachhinein festgestellt wurde, dass diese Datenübermittlung erstmal illegal war. Und dass diese ganze Rasterfahndung ein Schwachsinn war. Aber gut, also über die Rasterfahndung ein Schwachsinn, das ist ein anderer Punkt. Aber die große Teile dieser Datenübermittlung damals waren illegal. Trotzdem wurden sie gemacht. Und das wird das nächste Mal auch nicht anders sein. Also diese privaten Daten, es ist nicht so, dass die quasi Daten zweiter Klasse werden. In dem Moment, wo es spitz auf Knopf geht, wird sich die Staatsgewalt auch auf die Zugriff nehmen. Aber wie gesagt, das Thema ist so schon groß genug. Und von daher will ich darüber erstmal wenig erzählen, außer halt im Appell. Aber da glaube ich, preaching to the choir. Ne? Also ich glaube, ihr wisst alle, ich selbst ganz, ganz gut, wie mir da welche Daten gibt. Und, naja. Grundsätzliches. Wenn man jetzt wissen will, was passiert da eigentlich alles? Was machen die mit ihren Datenbanken? Dann stellt man auf das erste Problem. Wir sind hier in Deutschland. Deutschland hat eine große Tradition, nämlich die des Berufsbeamtentums. Das Berufsbeamtentum sieht so aus, der Beamte ist seinem Dienstherrn verpflichtet. Früher mal dem Kaiser, dann dem Reichspräsidenten, ja, und mittlerweile weiß der Henker wem. Aber nicht dem Bürger oder der Bürgerin. Ja, das klingt jetzt irgendwie nach so einem philosophischen Statement, aber das ist es nicht. Ja, das ist tatsächlich ein Punkt, dass es in deutschen Behörden eine besondere Geheimhaltungsmentalität gibt. Was da rausdringt, ist tatsächlich traurig wenig. Also Transparenz kann man da quasi abhaken. Und jetzt ist die Frage, wie kriegt man denn dann raus, was die eigentlich da haben an Datenhaltung? Naja, ich habe jetzt mal so ein paar mögliche Quellen aufgezählt. Das Wertvollste sind sicher die Berichte der Datenschutzbeauftragten. Die kümmern sich da regelmäßig drum und gucken, was passiert da eigentlich alles. Aber in dem Moment, wo man das liest, kriegt man auch gleich den Eindruck, naja, so im Großen und Ganzen übersieht man nur die Spitze des Eisbergs. Was die Datenschutzbeauftragten nämlich berichten, das sind meistens die Pannen. Da entdecken sie mal wieder irgendwo eine Datenbank, die geführt wurde, obwohl sie absolut illegal war. Ja, dann wird die halt aufgelöst, vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht kloppen sich da auch nur, weiß der Henker, irgendwelche Missbräuche in irgendwelchen Datenbanken, von denen man vorher nie gehört hat. Ja, also all diese Dinge, da sieht man, also nicht, es gibt diese große Spitze des Eisbergs und darunter ist ziemlich viel. Es gibt häufig Informationen der Behörden selbst, da kommt man dann häufig in diese Unfähigkeitsgeschichte rein. Ja, also das ist manchmal fantastisch, mit welcher Offenherzigkeit die dann da plötzlich irgendwie sagen, was sie alles tun. Also das grenzt manchmal in Selbstbezichtigung, ja, weil die natürlich auch auf dieser ganzen Law-and-Order-Schiene fahren. Ja. Tough on crime! Ja, irgendwie jeder Verbrecher wird bei uns im Lande mit allem gespeichert, was wir haben, und wir haben dafür das extra tolle Supercomputersystem, haben uns da gekauft. Hat 40 Millionen Euro gekostet, ja. Also, ich übertreibe nur wenig. Ja, das Problem ist natürlich, dass man aus solchen Presseerklärungen auch nicht so viel schließen kann, weil in dem Moment, wo sie es wirklich so machen würden, müsste diese Datenbank sofort geschlossen werden. Also müsste man einfach löschen. Also von daher, die Informationen der Behörden ja, sind sicher manchmal mit Vorsicht zu genießen. Also zumal auch manchmal einfach sachlich grobe Schnitzer drin sind. Ja, ich weiß gar nicht, habe ich mir das hier notiert? Das BKA hat irgendwie auf seiner Webseite, haben sie irgendwas geschrieben über ihre genetische, also über diese DAD, werde ich nachher noch ein bisschen was drüber erzählen, diese DNA-Datenbank. Und da schreiben sie halt dann irgendwie ganz locker von nicht kodierten DNA-Abschnitten. Ja? Nicht kodiert, was Quatsch ist, das sind nicht kodierende Abschnitte. Also einfach irgendwie, wo sie schon die Terminologie falsch hinkriegen. Also, naja, wie auch immer, Einrichtungsanordnungen, ist es so, dass wenn ich hier in der BRD als Behörde eine Datenbank betreiben möchte, dann muss es dafür eine Einrichtungsanordnung geben. Und diese Einrichtungsanordnung muss genau stehen, diese Datenbank ist dafür da und diese Daten werden gespeichert und dann werden die gelöscht und diese und jene Leute haben Zugriff darauf. Ja, diese Einrichtungsanordnungen sind leider nicht ganz einfach zu bekommen. Das sind in aller Regel, manchmal sind die tatsächlich durch die Parlamente gegangen, aber in aller Regel sind es Erlasse der Ministerien. Und als solche nicht zugänglich. Die sind nicht, wie man auf Englisch sagt, on the public record. Das ist sehr schade. Da werde ich aber gleich nochmal dazu kommen. Berichte von Dritten, nicht, ihr kennt es vielleicht auch, Telepolis ist dann Medium, da schreibt öfter mal die Schulz-Gehaduti, die recht gute Beziehungen hat zu den Leuten, die in dieser Szene spielen, also die in der Regel ganz gut informiert ist. Zilip ist ein anderes Medium, gibt es auch online, wo man doch dann und wann mal irgendwie recht ordentliche Berichte findet. Aber gut, die haben natürlich auch keine anderen Quellen, als sie uns im Prinzip auch offen stehen würden, bis jetzt halt auf persönliche Kontakte. Und die sind zum Teil sehr, sehr wichtig bei dieser ganzen Sache. Aber die sind natürlich auch nicht ganz einfach zu kriegen, zumal die Leute, die einem dann irgendwas sagen, es gibt ja mittlerweile den aus den USA importierten Begriff Whistleblower, also Leute, die einfach mal sagen, das und das läuft bei uns schief. Die Whistleblower, die riskieren in der BRD halt auch richtig Kopf und Kragen. Also von daher kann man sich auf die halt auch nicht so richtig verlassen. Polizeiliche und juristische Fachliteratur, das sind sicher Schätze, die man heben kann. Allerdings muss ich zugeben, haben wir das jetzt in unserer Gruppe, also dieser Datenschutzgruppe der Roten Hilfe in Heidelberg, haben wir diese Schätze noch nicht wirklich angeritzt. Also wir haben so ein paar Sachen mal durchgegangen, die allesamt nicht so wertvoll waren, aber es muss da einiges an interessanter Literatur geben. Man müsste sich jetzt nur mal irgendwie überwinden, ein paar Stunden oder ein paar Tage in der juristischen Bibliothek rumzusitzen. Aber das ist halt leider aus persönlichen Gründen ein wenig hart. Ich weiß nicht, ob ihr jemals in der juristischen Bibliothek wart. Aber die Leute, die da drin sind, meine Fresse. In Ulm gibt es kein Jura. Da könnt ihr. Naja, gut, ich sage jetzt nichts weiter dazu. Neuer Punkt, Auskünfte nach dem Informationsfreiheitsgesetz. Informationsfreiheitsgesetz, die meisten von euch werden es mitbekommen haben, es gibt jetzt hier seit 1. Januar auf Bundesebene ein Informationsfreiheitsgesetz. Nach, weiß ich nicht, 30 Jahren, nachdem es in den USA im Gefolge der Watergate-Affäre diesen Freedom of Information Act gegeben hat, endlich, also auch hier. Idee Informationsfreiheitsgesetz ist, ich kann zu einer Behörde gehen und sagen, hört zu, ich weiß, ihr habt eine Einrichtungsanordnung für diese und jene Datenbank, ich will die sehen. Ja, und dann müssen die sagen, du darfst die aber nicht sehen, weil. Oder sie müssen es dir geben. Und das ist plötzlich eine Umkehr. Ja, früher war das so, dass man halt irgendwie im Wesentlichen mindestens bis zum Verwaltungsgericht gehen musste, wenn man überhaupt so ein Schriftstück sehen wollte. Und das ist jetzt plötzlich anders, auf Bundesebene. Auf Bundesebene. Ich habe dann natürlich gleich mal am 2.1. einen Brief losgeschickt ans BKA, werde ich nachher noch was zu erzählen. Also bevor sich die Spannung ins Unerträgliche steigert, ich sage euch gleich, ich habe irgendwie vor 2 Wochen eine Mahnung losgeschickt. Also Informationsfreiheitsgesetz, Problem dabei ist, in Baden-Württemberg zum Beispiel haben wir kein Informationsfreiheitsgesetz und ich glaube, die einzige Art, ein Informationsfreiheitsgesetz in Baden-Württemberg zu kriegen, das ist wahrscheinlich irgendwie den Oettinger zu entführen und so lange zu foltern, bis er es durch. Ich weiß auch nicht. Also ich sehe schwarz für Baden-Württemberg, dass wir das jemals kriegen werden. In Schleswig-Holstein und ein paar anderen Ländern gibt es das. Das wollte ich auch schon mal ausprobieren, eben die entsprechenden Leute dort auszuforschen. Wie gesagt, ich mache hier immer so ein bisschen nebenbei so Hinweise. Unter anderem bin ich natürlich hier, weil es nicht schlecht wäre, wenn sich da noch ein paar mehr Leute für interessieren würden. Also ich hätte jede Menge tolle Aufgaben zu vergeben und eines davon wäre, mal so eine IFG-Anfrage zu machen an zum Beispiel Schleswig-Holstein, solange die noch eins haben, oder Berlin, dass man halt von den dortigen Datenbanken mal die Einrichtungsanordnungen sieht. Das wäre sicher auch ganz interessant. Oder also weitere Dokumente, die es da gibt. Also das wäre nicht schlecht. Problem dabei ist, zumindest das Bundesinformationsfreiheitsgesetz ist ein teurer Spaß. Also zum einen sabotieren es die Behörden natürlich offenbar, zum anderen haben die da auch eine fette Gebührenordnung erlassen, wo sie also dafür, dass sie einem PDF zumailen, dann 15 Euro verlangen können oder sowas. Also tatsächlich sind die Gebühren in diesem Informationsfreiheitsgesetz des Bundes, oder gibt es eine separate Gebührenordnung dazu, und in dieser Gebührenordnung, da sind Gebühren von bis zu 500 Euro vorgesehen. Was dreist ist, muss man ehrlich sagen, und ich hoffe, dass sich irgendwer der üblichen Verdächtigen dazu herablässt, das mal richterlich klären zu lassen, ob das eigentlich in Ordnung sei. Naja, diese ganze Quellenlage jedenfalls ist nicht so optimal und bewirkt, dass wir vor allen Dingen die Pannen kennen, also wo wirklich was schiefgegangen ist. Was dann tatsächlich bei der alltäglichen Sammelwut so alles rauskommt, wir wissen es nicht genau. Aber vermutlich ist es auch spannend genug. So, will ich dazu noch was erzählen? Nee. Gut, dann fangen wir mal an mit einzelnen Dateien. Also das Erste, worüber ich mal kurz reden möchte, ist NADIS. NADIS ist auch gleich das, worüber man am wenigsten weiß. Ja, der Witz an Geheimdiensten ist, sie sind geheim. Mit anderen Worten, man weiß nicht so genau, was sie tun oder was sie nicht tun. Und insbesondere, wenn man jemand versucht, das rauskriegen zu wollen, dann heißt es auch gleich, tut das nicht, die Zusammenarbeit mit den ausländischen Diensten ist in Gefahr. Naja, alles klar. Jedenfalls tatsächlich betreiben alle drei Dienste der BRD eine gemeinsame Datenbank, nämlich NADIS. NADIS ist, soweit man weiß, immer noch relativ freundlich, weil es ein Nachweissystem ist. In einem Nachweissystem steht im Großen und Ganzen nur drin, nicht Bürger Smith hat irgendwie geboren dann und dann, Wohnort dort und dort, und wir haben über den, keine Ahnung, diese Akte und jene Akte und diese Akte. Also stehen nicht wirklich konkrete Daten drin, über die man dann zum Beispiel meinen könnte, mit denen man irgendwie automatisiert abfragen könnte, sondern es stehen halt nur drin, dort und dort steht eine Akte über diesen Menschen. Das ist gar nicht schlecht. Also es ist schon mal ganz, ganz angenehm. Also wie gesagt, Gruppen oder Personen sind gespeichert, mitsamt eben Merkmalen zur Identifikation. Und ansonsten steht da nur drin, da und da gibt es eine Akte über diese Person. Ja, was steht da so drin? Der MAD speichert die Daten aller Kriegsdienstpflichtigen. Das sind allein 4 Millionen Daten. Der BND speichert angeblich, nicht, das weiß man natürlich alles nicht so genau, also es sei denn, ich weiß nicht, vielleicht ist ja jemand hier im Raum, der schon mal drin war oder so. Korrigiert mich, wenn ihr mehr wisst. Ne? Also BND speichert angeblich ungefähr 1 Million Personen. Und dann gibt es, und das sind wahrscheinlich für uns hier die interessantesten Daten, die vom Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutz speichert eben Daten über Extremisten, was ungefähr 2 Millionen sind, was aber schlimmer klingt, als es ist, weil etwa die Hälfte davon sind also einfach sicherheitsrelevante Personen, die aufgrund ihrer Arbeit überwacht werden müssen. Nicht? Also, ich kann mir vorstellen, Leute, die in AKWs arbeiten, in der Rüstungsindustrie, pipapo. Die andere Hälfte, nicht, wenn ihr euch jemals gefragt habt, was passiert eigentlich mit diesen Daten aus Unterschriftenlisten. Wenn ihr an der falschen Stelle, wenn ihr an der falschen Stelle unterschrieben habt, dann seid ihr eben da drin. Oder auch Zeitungen, nicht klar, die werten halt aus, ne, was weiß ich, wenn da in der Datenschleuder, ne, ist ja schon alles klar. Wer hat da schon wieder was geschrieben? Bastian Ballmann, ne? Naja, dann wird die das möglicherweise auch interessieren. Ich weiß nicht, ob sie jetzt wirklich die Datenschleuder auswerten, aber nach all den Skandalen, die es in der Vergangenheit gab, kann man davon ausgehen. Und das sind also 80%. 80% dieser Daten sind also aus öffentlich zugänglichen Quellen gewonnen und nur der Rest ist dann aus diesen berühmten Schlapphüten. Ne? Schlapphüte und sonstige Leute. Das sind dann also, naja, kann man sich ausrechnen, vielleicht 200.000 Daten, die also tatsächlich aus so Undercover-Ermittlungen kommen. NADIS. Eine etwas besorgniserregende Geschichte an diesem NADIS ist, dass es immer irgendwelche Kopplungen mit INPOL gab. Zu INPOL komme ich gleich, das ist, das ist die Datenbank des BKA. Und das ist an sich sehr gruselig, weil, wie gesagt, es gibt eben diese Anforderung, dass die also Polizei und Geheimdienste müssen in der BRD getrennt sein. Und diese Kopplung, die war immer irgendwie illegal, da haben auch regelmäßig Leute rumgepöbelt, dass das nicht sein könnte, dann wurde es wieder aufgehoben, dann kam doch wieder raus, dass irgendwelche Datensätze ausgetauscht wurden. Also es ist ausgesprochen wirr. Ich weiß offen gestanden nicht, was da im Augenblick Stand der Dinge ist. Mittlerweile gibt es ja diese Diskussion um diese Extremistendatei, die übrigens auch im Wesentlichen so eine Nachweisdatei sein soll. Also nicht über diese und jene Leute gibt es dort und dort mehr Informationen. Die passt da auch irgendwie in dieses Bild rein. Aber wie, ist in dem Song völlig unklar und es besteht also im Augenblick in der gegenwärtigen Stimmung keine Hoffnung, das jemals wirklich aufzuklären. Das Problem ist, im Prinzip, ich werde nachher auch noch was dazu sagen, besteht Auskunftspflicht. Ja, also wie gesagt, informationelle Selbstbestimmung heißt, ich muss wissen können, wer hat welche Daten über mich. Das heißt, ich kann, darüber werde ich später noch was sagen, einfach Auskunftsersuchen stellen. Bei NADIS ist das nicht so. In den Verfassungsschutzgesetzen steht zumindest auf Bundesebene und hier in Baden-Württemberg steht drin, Auskunft aus den Datenbanken des Verfassungsschutzes gibt es nur, wenn man ein besonderes Interesse nachweist. Also mit anderen Worten, man muss dem Verfassungsschutz sagen, hört zu, ich habe jetzt die Absicht, in den Staatsdienst zu gehen und möchte verbeamtet werden und sicherheitshalber will ich da schon mal nachfragen, ob ihr irgendwas habt über mich. Wenn man Pech hat, dann passiert das, was vermutlich einem Heidelberger Aktivisten passiert ist. Vielleicht habt ihr es gehört, Michael Czaskosi, da gab es am letzten Freitag einen Prozess vom Landgericht Karlsruhe, Verwaltungsgericht Karlsruhe. Der hat also ein Berufsverbot bekommen. Und zwar, also man weiß nicht, was damit zu tun hatte, aber er hat halt sowas gesagt, hör zu, ich möchte jetzt Lehrer werden, also sagt mir doch gleich mal, was ihr da über mich habt. Und nach allem, was man weiß, ist daraufhin der Verfassungsschutz zur Schawan gegangen, die damals noch Kultusministerin war. Und dann hat die Schawan tatsächlich ein Berufsverbot gegen ihn erlassen. Und wie gesagt, das ist im Augenblick noch unter juristischer Prüfung. Das Gericht hat jetzt dann am Freitag gesagt, immerhin, nicht sehr ganz nett, Herr Czaskosi ist ein friedfertiger und integrer Mensch, aber das Berufsverbot ist trotzdem okay. Also das ist mit anderen Worten blöd. Ja, das kann nicht sein, dass man den Behörden erstmal Informationen liefern muss, bevor die einem Informationen zurückgeben. Das kann nicht sein. Ja, und deswegen raten wir davon ab, Auskunftsersuchen an Verfassungsschutz zu stellen. Es sei denn, man will es durchklagen, das wäre eine andere Aufgabe, die man mal machen könnte. Ja, man müsste nämlich gucken, dass der Verfassungsschutz sagt, wir sagen dir nichts, solange du nicht das besondere Interesse nachweist. Und da muss man die ganzen Krempel durchklagen. Bis zum Verfassungsgericht. Also auf der Ebene der Landgerichte in Baden-Württemberg könnt ihr das, oder Verwaltungsgericht in Baden-Württemberg könnt ihr es völlig vergessen. Also Verwaltungsgericht in Baden-Württemberg sind so Horte der, naja, also nicht der Amtsschimmel, ist also ein Rennpferd dagegen. Ja. Also wie auch immer, man müsste es also wirklich bis zum Verfassungsgericht durchklagen. Ich hätte auch schon Kostenvoranschlag und würde da auch dazu spenden. Also für etwa 1.500 Euro könnte man das haben. Wer sowas machen will, möchte sich an mich wenden. Also meines Erachtens kommt man damit durch. Ja, also das kann so nicht sein. Das ist klar, erzählen die Leute alle, Geheimdienste sind ja auch wichtig und haben besonders schutzwürdig und sonst irgendwas, aber es kann nicht sein, das ist meines Erachtens ein eklatanter Verfassungsbruch, dass die diese Anforderungen stellen. Also das wäre auch eine lustige Hausaufgabe, die man machen könnte. Um so eine Vorstellung davon zu kriegen, wie speisen die ihre Daten? Nicht 1996 gab es da ein lustiges Skandälchen in Stuttgart, Ordnungsamt. Ja, beim Ordnungsamt, nicht wenn ihr mal einen Infostand angemeldet habt, dann wisst ihr, das ist, geht man zum Ordnungsamt hin, sagt, ich möchte dort und dort einen Infostand machen, dann sagen die, wer sind Sie denn und pipapo. Und dann kann man halt seinen Infostand machen. Mittlerweile auch, gehört auch mit zu diesem ganzen Horrorszenario, in den meisten Städten kostet es mittlerweile ein Heidengeld. Und so einen Infostand und eine Kundgebung machen möchte, aber gut, damals noch nicht. Und das Ordnungsamt Stuttgart hat damals Namen und Adressen von so Leuten, die halt damals Infostände angemeldet haben, cool an den Verfassungsschutz weitergegeben. Regelmäßig. Ja, ihr seid zum Ordnungsamt gegangen, habt da einen Perser hingelegt, 2 Tage später waren die Daten in NADIS. Ja, das ist effektiv. Ja, also so kriegen die halt ihre Daten. Schön. Ja, also das ist so ein Beispiel für das, was da offensichtlich schief geht. Und das ist auch ein Beispiel dafür, wie so die Mentalität ist in Bezug auf Datenschutz, worauf man aufpassen muss. Ja, in dem Moment, also in dem Fall ist es halt einfach jemandem aufgefallen, der ist dann zum LFD gegangen, der hat sich das angeguckt und hat gesagt, um Gottes Willen, seid ihr völlig wahnsinnig. Na gut, und diese Praxis wurde dann zumindest eingestellt. Ja. Und das ist ein typischer Fall. Ja. Also wer in so einer Behörde sitzt, hat einfach überhaupt keine Vorstellung von Datenschutz. Hat überhaupt keine Vorstellung, was er oder sie damit anrichtet. Ja, und da ist halt der nette Herr vom Verfassungsschutz, ja klar, ich bin ja auch gegen Verfassungsfeinde. Ja, und dann haben sie halt die Daten weitergegeben. Und auf sowas muss man aufpassen. Ja, das ist unser Job, zu gucken, dass es nicht passiert. Nicht die Gendatei, nettes anderes Ding, DAD offiziell, DNA-Analysedatei heißt die. April 98 wurde die eingerichtet, war also auch schon irgendwie so eine juristisch schwierige Geschichte. Ne? DNA hat offensichtlich irgendwie, ist besonders dramatisch, weil nicht, also diese ganzen Überwachungstechniken werden immer dann fies, wenn man überhaupt nicht kontrollieren kann, was mit den Daten passiert. Das überhaupt nicht kontrollieren kann. Und bei DNA-Daten kann man das nicht kontrollieren. Ja? Ihr glaubt gar nicht, wie viele Zellen ihr in jeder Sekunde verliert. Ja? Also nicht, wenn man das richtig macht, dann kann man in 2 Jahren noch feststellen, dass ich hier war. Und das ist natürlich ein Desaster. Und deswegen sind diese Daten besonders kitzlig. Deswegen wurde damals eben auch, ich war natürlich die übliche Divide et Impera-Taktik, ja, teile und herrsche. Nicht also zunächst mal so scheibchenweise, ja, naja, nicht die fiesen Vergewaltiger, die kriegt man ja damit mal. Ne, und also wer würde Vergewaltiger schützen wollen, ne? Und dann ging es halt so weiter. So, und entsprechend sieht also das Wachstum dieser Gendatei aus. Also so in der Anfangsphase, stürmischer, exponentieller Anfangsphase, Ende 2000, also 498 offenbar 0 Einträge, Ende 2008 80.000, Anfang 2002 50.000, November 2002 236.000 und im Augenblick haben wir etwa 400.000 Datensätze, in dieser DAD drin, 83% davon sind Personen zugeordnet, die restlichen sind irgendwelche Tatortspuren. 400.000 Datensätze. So, und dann, nicht, keine Ahnung, jetzt vor einem Jahr, vor einem guten Jahr, da war ja diese Sache mit dem Mooshammer, ja, wo dann irgendwie mal wieder, da seht ihr, wie toll das ist, ja, da haben wir den Mörder vom Mooshammer, glaube ich, gleich erwischt. Ja. Mei, wie aufregend. Ja. Also ich meine, naja, wie auch immer. Jedenfalls, daraufhin ging ja diese große Hysterie los und Lockerung des Richtervorbehalts und sonstige Dinge. ist einfach Quatsch. De facto sind Treffer in der Gendatei, DAD, weit überwiegend Eigentumsdelikte. Das weit überwiegend ist nicht von mir, sondern vom Bundesbeauftragten für Datenschutz. Also es geht normalerweise um Diebstahl. Ja, die meisten Verbrechen, die mit der DAD aufgeklärt werden, sind Diebstahl. Ja. In Großbritannien gibt es dazu tatsächlich Zahlen, nicht? Also das ist jetzt von, keine Ahnung, Ende der 90er Jahre, hatten die also schon viele tausend Verurteilungen durch die dortige Gendatenbank und zu 95% war das Trivialkriminalität. Zu 95% war das Trivialkriminalität. Jetzt kann man sich fragen, was soll man davon halten? Ja. Ist es nicht schön, wenn auch so ein Diebstahl aufgeklärt wird? Naja, das ist eben die Frage. Also angesichts des enormen Eingriffs in die informationelle Selbstbestimmung, die man da hat, ja, ist es halt wirklich fraglich, ob so ein paar Diebstähle und was weiß ich, was es da so aufzuklären gibt, ob das diesen wesentlichen Eingriff rechtfertigt. Meiner Ansicht ist nein. Ja, das ist ein wesentlicher Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung, weil, wie gesagt, ihr hinterlasst überall Datenspuren. In dem Moment, wo ihr euren genetischen Fingerabdruck habt, ist euer ganzes Leben ein einziges Legen von Datenspuren. Das heißt, ihr habt überhaupt keine Kontrolle mehr, wer weiß, wann ihr wo wart. Das heißt, diese Gendatei ist mit Sicherheit, also in dem Moment, also je lockerer das gehandhabt wird, was da passiert, desto mehr ist es ein ganz, ganz wesentlicher Eingriff in die Funktion der Selbstbestimmung, die also wirklich höchstens noch mit, weiß ich nicht, wenn jemand anfängt, Atombomben zu bauen oder sowas, zu rechtfertigen wäre. Weil das doch irgendwie, nicht, also jedenfalls mit besser Diebstähle aufklären, ist es nicht zu rechtfertigen. Und bei Morden übrigens, Morde und Vergewaltigungen haben auch ohne diese blöden DNA-Spuren sehr, sehr gute Aufklärungsquoten. Also dafür bräuchte man es eigentlich auch nicht. Das ist auch nicht das, wofür sie es haben wollen. Ja, das ist diese Gendatei, DNA-Analysedatei. Will ich dazu noch was sagen? Nee. Übrigens könnt ihr natürlich gerne dazwischen werfen. Also, wenn euch dazu jeweils noch was einfällt, seid ihr herzlich willkommen. Kommen wir zu einem richtig spannenden Kapitel, nämlich INPOL. INPOL ist schon von der Geschichte her sehr spannend. Nicht das BKA, ich habe es ja schon gesagt, das war lange Zeit irgendwie so ein Laden von alten Gestapo- und SS-Leuten. Und irgendwann, 1972, kam dann da frischer Wind rein. Da kam der Horst Herold, ja, damals große Zeit der sozialliberalen Koalition. Ja, ja, frischer Wind durch Horst Herold. Horst Herold hatte so die Idee, nicht, und da konnte er dann irgendwie doch nicht so ganz das Erbe des BKA abschütteln. Ja, die Gesellschaft ist also wie so ein, wie ein sonniges Land, ja, und da gibt es dann so Schattenseiten, das ist also dann die Kriminalität, ja, und dann muss man da also irgendwie, wie die Sonne muss man diese Schattenseiten ausleuchten. Ja. Also das ist Kriminologie, Kriminologie ist eine ziemlich finstere Wissenschaft, wenn man es denn Wissenschaft nennen möchte, ist übrigens auch durchaus in guter Tradition, also Nazis, die Nazi-Verbrechenstheorie war, Verbrechen ist eine Krankheit am Volkskörper und wir müssen jetzt, also Kriminologie, von der Kriminologie her, müssen wir jetzt gucken, dass wir die Krankheit rechtzeitig diagnostizieren und dann operieren können, rausschneiden können, resezieren können, bevor die Krankheit ausbricht. Ja, das war so die Idee. Insofern ist also der Horst Herold da gar nicht so sehr weit davon entfernt mit seinem Sonnenstaat. Aber gut, jedenfalls das war seine Idee. Ja, und wie soll jetzt der Staat dieses Licht werfen? Naja, und der Herold war modern und hatte halt irgendwie schon von Computern gehört und hat sich dann gedacht, komm, wir machen jetzt so eine Datenbank. Und das war die Geburtsstunde von INPOL. War auch die erste Polizeidatenbank und natürlich wie immer am Anfang für Straftaten länderübergreifender, internationaler oder erheblicher Bedeutung. Nicht, also klar, das muss so sein, weil das BKA sich nicht mit was anderem beschäftigen darf. Polizei ist Landessache, Ländersache. Also selbst nach dem Föderalismus-Kompromiss ist das noch so. Also von daher, das muss so sein, dass das länderübergreifende internationale erhebliche Bedeutung hat, weil für was anderes ist das BKA nicht zuständig. Was denn diese länderübergreifenden internationalen oder erheblichen Straftaten sind, dazu werde ich auf der nächsten Folie noch ein bisschen was sagen. Zugriff auf INPOL haben insbesondere BKA, der Bundesgrenzschutz, also das heißt mittlerweile Bundespolizei, ich muss mal diese Folien updaten, der Zoll, aber INPOL wird tatsächlich eben auch gegebenenfalls von den Landespolizeien abgefragt, allerdings ist das ein bisschen schwierigeres Prozedere, da hilft einem der Föderalismus. Früher mal war dieses INPOL eine große Ansammlung von Einzeldateien. Da gab es dann sowas wie CAN, das war der Kriminalaktennachweis, das war sozusagen das Herzstück. Das war eine Nachweisdatei, da stand drin, ja sowieso, ist dort und dort auffällig geworden und da steht eine Akte in der Polizeidirektion sowieso in dem und dem Regal. FDR, ja, Falldatei Rauschgift, da standen da die ganzen Kiffer drin. LIMO, linksextremistisch motivierte Gewalttäter, oh nee, Straftäter. Ja, also es ist übrigens auch sehr interessant, wer da so alles dann drinsteht, nicht, also ich würde gar nicht glauben, wie viele linksextremistisch motivierte Straftäter ich in meiner Bekanntschaft habe, die interessanterweise vor allen Dingen auch noch nie zu irgendeiner Straftat, wegen irgendeiner Straftat verurteilt worden wären, also noch nicht mal ein Bußgeld bekommen haben. Also ist nicht uninteressant. Da gab es also einen ganzen Haufen davon. Ein paar sind also mehr oder weniger klassisch, ein paar waren wirklich sehr obskur. Es gab auch eine Datenbank, die zum Beispiel Daktyloskopie gemacht hat, also die klassischen Fingerabdrücke. Na gut, und das hat die irgendwann geärgert. Kann man verstehen, ja, wer von euch schon mal irgendwie so ein System von 50, 60 Datenbanken hat pflegen müssen, die also irgendwie eventuell manchmal kreuzindiziert waren und manchmal halt nicht und pipapo, nicht klar, ist ein Albtraum. Großer Plan, INPOL neu. INPOL neu war ein super cooles Ding, ja, da hatten sie also die neuesten Erkenntnisse der Kriminologie zusammengefasst. Das wäre eine Datenbank gewesen, die bestand aus einem operativen und einem dispositiven Teil. Operativer Teil, ne, das ist klar, ruft jemand an und fragt, ich habe hier den Herrn sowieso, was wissen wir denn über den? Der dispositive Teil, der wäre viel besser gewesen. Da hat man dann gesagt, so, ich habe hier diesen Overhead-Projektor und dann habe ich da hinten irgendwie so einen Herrn, der heißt sowieso. Was haben die beiden miteinander zu tun? Und dann spuckt dieses System aus. Der Overhead-Projektor wurde bei der Firma des Schwagers eines Menschen gekauft, der später den Bruder der Person, die du suchst, umgebracht hat. Ja? Also solche, nicht Ziel wäre gewesen, Anfragen, was hat irgendwas mit irgendwas anderem zu tun? Das Schockierende ist, dass die damit eigentlich schon recht weit waren. Nicht? Also implementiert wurde das quasi während der ganzen 90er Jahre. Und die sind dann also irgendwie, kann man sich vorstellen, das ist ewig kompliziert, da muss man so irgendwie so eine Ontologie aufbauen und dann eben alle möglichen logischen Inferenzgeschichten implementieren und all so ein lustiges Zeug. Und das Ganze dann auf einer Datenbank mit etlichen Millionen Datensätzen. Spannend. Ja, hat damals T-Systems gemacht und ja, ich will auch lachen. Als sie fast fertig waren, kam Java, meint er. Das ist aber nicht so, da kam jemand ganz anderes, aber dazu komme ich gleich. Nicht, also, die haben da, wie gesagt, Auftragnehmer war damals T-Systems und erstaunlicherweise ist da tatsächlich wohl ziemlich gut was draus geworden. Ne? Also, man möchte sich für möglich halten. Dann kam irgendwann 2002, ich glaube, ich habe mir irgendwo das Datum sogar notiert, kam Otto Schily und hat sich das Ganze angeguckt, hat sich das also vorführen lassen. Und dann hatten halt diese armen Kerle vergessen, Indizes auf 2 oder 3 von diesen Tabellen laufen zu lassen. Ja, und wenn ihr wisst, was eine Datenbank tut, wenn ihr einen Index, wenn ihr auf einer Tabelle keinen Index habt, naja, nicht. Also Schily hat irgendwie so große Augen bekommen, wie lang diese Abfragedatenzeiten sind und pipapo. Und naja, zum Glück, also weiß nicht, vermutlich halt irgendwie Antro-Szene oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Jedenfalls kam dann KPMG. KPMG ist so eine Beratergesellschaft. KPMG hat dann einen Bericht geschrieben. In dem Bericht stand nichts drin von vergessenen Indizes, sondern da stand drin, das ist alles kompletter Murks. Daraufhin ist T-Systems rausgeflogen und INPOL neu wurde implementiert von KPMG. Zusammen mit irgendwem anders. Ne? Das ist aber sehr glücklich, weil diese KPMG-Leute, das waren halt wirklich keine Raketen. Ne? Also, nicht, die haben also im Großen und Ganzen halt einfach so eine Oracle-Datenbank aufgezogen und dann halt irgendwie, keine Ahnung, also der ganze dispositive Teil war dann erstmal gestorben. Immerhin lief es dann aber doch relativ schnell, also am 16.08.2003 gab es dann auch mit Otto Schily, der dann den roten Knopf gedrückt hat oder was, ne? Große Eröffnung von INPOL neu. Also wie gesagt, dieses große Horrorszenario ist nach allem, was man weiß, nach wie vor nicht Realität. Auf der anderen Seite hacken da immer noch Leute dran rum an diesem INPOL und entwickeln das weiter. Also das kann, sie haben wahrscheinlich schon diesen Plan, diese dispositiven Fähigkeiten wieder reinzubauen. Und mittlerweile kann man ja so gewisse Data Mining Komponenten natürlich auch von der Stange kaufen. Das Data Mining selbst ist wahrscheinlich nicht mal so ganz blöd wie diese ursprüngliche dispositive Komponente. Übrigens hätte ich gerne den Quellcode davon, also wer den mal irgendwann findet, so, wäre ich nicht mal uninteressiert dran. So, INPOL neu ist von daher sehr interessant, als sie da drin das Prinzip der anwendungsunabhängigen Einfacherfassung haben. Ja, also das sind so Sachen, da ist man ja wieder froh, dass man Deutsch spricht. Ne? In anderen Sprachen hat man ja solche schön anwendungsorientierte, anwendungsunabhängige Einfacherfassung. Da könnt ihr mich fragen, also was das bedeutet, kann man sich schon vorstellen. Nicht? Die Daten kommen halt nur einmal rein. Früher gab es halt, wenn man jetzt zufällig irgendwie linksautonomer Kiffer war, dann gab es halt einen Eintrag in Limo und einen in FDR. Und das, naja, gut, war blöd. Ne? Ist mal umgezogen, dann war ein FDR, nicht haben sie es mitbekommen, weil die Rauschgiftpolizei auf Zack war und die politische Polizei war nicht auf Zack, steht dann in Limo plötzlich eine andere Adresse als in FDR. Wie kriegt man diese Daten wieder zusammen und kriegt also dieses Gesamtbild des steinisch mal erwerfenden Kiefers oder sowas? Also, wie auch immer. Das soll alles nicht mehr sein, sondern die Leute werden einmal erfasst und dann wird er mal fleißig zugespeichert. Ja, jetzt sagt ihr, Moment mal, du hast doch eben erzählt, wie war das da? Ja, jetzt Effekt. Joan. Und Joan. Fit, ne? Das Programm heißt, ist übrigens ein Python-Programm, ja, basiert auf Pygame, kann ich sehr empfehlen. Python kann ich sowieso sehr empfehlen. Pygame ist auch sehr nett. Das Programm selber, muss ich ehrlich sagen, finde ich jetzt stilistisch nicht so schön, aber es, also vom Programmierstil her, guckt nicht in den Quellcode rein, aber es ist ganz hübsch. Nicht jedenfalls hatte ich euch da erzählt, nicht in dem anderen hatte ich euch erzählt, ja, nicht, dass es da das Finalitätsprinzip gibt. Finalitätsprinzip. Das heißt, Daten darf man halt nur dann erfassen, wenn man, also müssen einen Zweck haben. Ich kann nicht einfach sagen, ich erfasse jetzt diese Daten und dann mache ich damit, was ich will. Für Inpol versuchen Sie sich da ein bisschen durchzumogeln, indem Sie halt sagen, na, die Leute haben, also bestimmte Leute haben da auf bestimmte Daten Zugriff, nämlich auf die, die halt jeweils dem Zweck entsprechen. Und so, nicht das Wort dabei ist noch so ein schönes deutsches Wort, komplexes Berechtigungssystem. Ja? Komplexes Berechtigungssystem. Nicht das komplexe Berechtigungssystem, allerdings hat sich herausgestellt, es gibt halt drei Stufen. Ja? Es gibt halt irgendwie den Landbeamten, der darf halt irgendwie so auf den, wie nennt sich dieser Bereich, ich habe es vergessen, ups, sorry, das war so nicht gedacht. So soll das sein, ne? Ich habe die falsche Maustaste genommen. Genau, die Grundinformation heißt es, ne, darauf hat halt irgendwie der Landbeamte Zugriff, Personen-Sachdaten, Daten aus ED-Behandlungen, ED-Behandlung ist erkennungsdienstliche Behandlung, also wo man so Fingerabdrücke nimmt und Bilder macht und rauskriegt, wo wohnt denn dieser Mensch, auf Haftdaten, auf Personenbeschreibungen, PHWs, zu PHWs werde ich gleich noch was erzählen, PHWs sind personenbezogene Hinweise, Fundorte für Kriminalakten, und dann noch so ein Marker für die Verfügbarkeit von Gendaten. Die Gendaten selbst stehen nicht in Inpol neu, da vertrauen Sie wohl Ihrem komplexen Berechtigungssystem doch nicht so sehr. Also da gibt es tatsächlich eine separate Datenbank. Einfach weil selbst diese Leute geblickt haben, dass diese Gendaten tatsächlich eine andere Qualität haben als sowas wie einfach nur eine Adresse oder so. Ich meine, ich hinterlasse einfach nicht überall, wo ich laufe, Visitenkarten, wo drauf steht, wo wohne ich, wenn ich ständig diese Gendaten hinterlasse. Also dieser Datensatz, der ist für alle Benutzer und Benutzerinnen verfügbar. Und jetzt kann man sich schon fragen, was war denn der Zweck für die Erhebung der Haftdaten, wenn er so global ist, dass ganz egal, wer was über mich in Inpol erfragt, dass er das wissen muss. Muss man sich schon fragen. Und diese personenbezogenen Hinweise, auch sehr interessant. Werde ich gleich noch was zu sagen. Also, das ist die Grundinformation, auf die haben alle Zugriff. Dann gibt es den Fallbereich, da stehen dann irgendwie so weiche Daten drin. Ja, weiche Daten sind sowas wie, naja, den haben wir mal auf der und der Demo gesehen oder der, nicht keine Ahnung, der Polizist X hat gesagt, dass der aber irgendwie ziemlich blöd ist. Also allerlei so Kram, nicht weiche Daten, Fallbereich. Darauf dürfen halt irgendwie so Leute wie Derek zugreifen, Stefan Derek oder so. Also ermittelnde Polizeibeamte irgendwie so. Ne? Und dann gibt es halt noch so irgendwie Top-Secret-Bereich, organisiertes Verbrechen, politisch motivierte Kriminalität. Organisierte Kriminalität hatte ich schon. Ne? Genau, organisierte Kriminalität, Geldwäsche und innere Sicherheit. Das sind also diese drei Stufen. Ja? Und also nicht das mit diese Zitatstriche bei komplexes Berechtigungssystem, die habe nicht ich erfunden, sondern das sagt tatsächlich das BKA, dass das so sei. Ihre dreistufige Sache, das ist ein komplexes Berechtigungssystem. Frech. Will ich da noch irgendwas Wichtiges loswerden? Ja. Gut, interessant an der ganzen Sache sind natürlich auch immer noch die... Okay, ich kriege gerade mit, dass ich halbe Minute Pause machen soll. Gut, also, nicht, also der Einwurf war korrekt, nicht, das komplexe Berechtigungssystem kann manche Leute an Unix erinnern, andere Leute vielleicht mehr in das Konzil von Nicea, nicht? Vater, Sohn und Heiliger Geist oder so. Also komplex ist in meinen Augen jedenfalls was anderes. Ne? Und also insbesondere ist es in meiner Ansicht nach mit absolut nichten mit irgendeiner Sorte von Finalitätsprinzip vereinbar. Also weiß gar nicht, wer auf die Idee gekommen ist, sowas überhaupt zu machen. Also ich sehe ein, warum sie es wollen. Ich kann nur nicht verstehen, wie die das tun können, angesichts des Umstandes, dass das einer gerichtlichen Überprüfung nicht standhalten kann. Ja, wahrscheinlich sagen sie sich halt, niemand prozessiert gegen die Polizei. Das ist auch eine gute Idee, weil die meisten Leute, die gegen die Polizei prozessieren, dann halt nachher irgendwie ein Fetzenverfahren am Hals haben wegen einer Party. Aber naja, wie auch immer, jedenfalls komplexes Finanzierungssystem. Nett ist übrigens auch, hier habe ich mal, ja?
Kann man nicht vom Ausland aus Verfahren vom
Bundesverfassungsgericht anstreben? Das sind raffinierte Fragen. Ich weiß es nicht. Wenn, dann müsste man das wahrscheinlich vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte machen. Aber also das ist ganz kompliziert. Also ich bin ziemlich sicher, dass es so einfach nicht geht. Aber da muss man Juristen oder Juristinnen fragen. Also für manches, also es gibt auch nette davon, ja. Also nur die in der Bibliothek rumhängen, das sind meistens irgendwie die Kotzbrocken, nicht? Aber es gibt auch nette Juristinnen, so ist es nicht. Also, wie auch immer, ein netter Punkt bei der ganzen Sache ist, Kriminalaktennachweis. Hier ist also ein Zitat aus der Einrichtungsanordnung des ehemaligen Kriminalaktennachweises. Im Großen und Ganzen ist das bei Inpol neu, vermutlich auch nicht anders. Der KN kann Daten enthalten, die als solche selbst nicht ohne weiteres die KN-Zugangskriterien erfüllen, jedoch aufgrund einer Bewertung, in Klammern Prognose, ergeben, dass diese zur Verhütung von Straftaten von länderübergreifender internationaler oder erheblicher Bedeutung beitragen können. Ja, also das heißt mit anderen Worten, im Großen und Ganzen können Sie alles Mögliche speichern. Mit dem Argument, es könnte ja sein, dass es in Zukunft wichtig wird. KN zum Beispiel speichert auch alle möglichen Opferdaten. Ja, das ist sehr interessant. Ja. Also, nicht, wenn Sie einem den Personalausweis geklaut haben, dann steht man halt erstmal in KN drin. Also in Inpol neu. Man muss ehrlich sagen, diese Überarbeitung von KPMG, von diesem Inpol, die war nicht sehr tiefschürfend. Also im Augenblick offensichtlich sind diese Daten, so genau weiß das niemand, aber offensichtlich sind die immer noch entlang dieser alten Spezialdateien organisiert in der einen oder anderen Weise. Ich habe jetzt diesen schönen Euphemismus vergessen, den Sie da mal reinschreiben. Aber also die sagen dann halt immer noch in der, Fachbegriff fehlt mir gerade, in der Teildatei wegen mir KAN steht dann das und das drin. Also wie gesagt, in dem KAN steht ihr da drin. In Inpol neu. Einfach weil euch der Perser geklaut wurde. Und was das für Konsequenzen haben kann, das ist manchmal ganz interessant. Nicht in diesem Zusammenhang sollte ich vielleicht eine kleine Anekdote erzählen. Ich muss das jetzt gerade mal so mit verteilten Rollen vorspielen. Pannengeschichte. Ich komme zum Frankfurter Flughafen, will gerade nach USA fahren, schiebe so meinen Pass rüber. Grenzbeamte. Fängt ganz fasziniert an zu lesen. Ich, ganz entspannt und cool, lehne mich so auf den Schalter und meine, was fragen Sie da ab, Inpol? Naja, können Sie sich sparen, ich habe gerade erst eine Auskunftsersuchung gestellt, steht nichts über mich drin. Er, es stand aber mal was über Sie drin. Das hatte Stil, das muss ich ehrlich sagen. Naja gut, also nicht am Schluss hat sich dann rausgestellt, ich bin natürlich, als ich aus den USA zurückkam, habe ich erstmal irgendwie einen Krampfanfall bekommen und habe dann irgendwie... es hat sich also herausgestellt, dass dieser Typ natürlich mal wieder nicht wusste, wovon er redet. Das war nämlich nicht Inpol, was er abgefragt hat, sondern eine Datenbank, von der ich gar nicht wusste, dass sie gibt. Nämlich den Bundesgrenzschutzaktennachweis. Es ist eben so, dass zwar die Bundespolizei, also der ehemalige Bundesgrenzschutz, tatsächlich auf Inpol zugreift, aber wir haben auch eine eigene Datei, Bundesgrenzschutzaktennachweis. Und nicht, ich meine, nachdem das ja nun offensichtlich Allgemeingut ist in der Öffentlichkeit. Tatsächlich war ich halt mal bei so Castor-Geschichten dabei. Ne? Und deswegen stand ich da drin. Und als es dann rauskam, haben sie dann auch ganz freundlich gleich die Daten gelöscht. Nicht, das ist der Vorteil, wenn man einen Doktortitel hat. Also wenn ihr gerade dabei seid zu promovieren, haltet durch. Ja? Ein Doktortitel lohnt sich wirklich. Also sie haben es dann auch wirklich alles brav gelöscht. Aber also man muss ehrlich sagen, mal wieder ganz verblüffend. Also solche Abenteuer hat man dann, wenn man in solchen Datenbanken drin steht, beziehungsweise drin stand. Also von daher ist also dieses hübsche Diktum über das, was in KN drinstehen darf oder nicht drinstehen darf, kann durchaus sehr praktische Konsequenzen haben. Nicht? Und von daher lohnt es sich auf jeden Fall, mal eine Anfrage zu stellen, was steht denn da über mich drin in Interpol, beziehungsweise in anderen Datenbanken. Ein Begriff, den man in dem Zusammenhang noch kennen sollte, ist SPUDOC. SPUDOC klingt zwar nach Astrid Lindgren, ist aber nicht lustig. SPUDOC heißt ausgeschrieben Spurendokumentationsdateien. Die Idee davon ist, wir haben es auf irgendwen abgesehen und speichern kurzerhand alles, was uns einfällt. Ja. Also man kann sich wirklich vorstellen, der Mensch wurde mal auf irgendeiner Demo gesehen. Ja. Wir haben den mal hier Personalien kontrolliert. Sein Fahrzeug wurde dort und dort gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht ist wahrscheinlich nicht. Wildbad Kreut. Wildbad Kreut, bekannt durch die tollen Klausursitzungen der CSU. Ja. Wenn ihr da mal wart, in der Zeit, wo da diese Klausursitzungen sind, ich war da nur zu Wintersportzwecken, ich habe nichts mit der CSU zu tun und auch nicht mit irgendwelchen Leuten, die die CSU in die Luft sprengen wollen, beides nicht, ich bin da einfach nur war mit meinen Langlaufskiern da. Ja, so, und wenn ihr dann da zuguckt, dann seht ihr da, wie so Polizisten durchlaufen und sich sämtliche Nummernschilder aufschreiben. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt noch machen, vielleicht fliegen sie jetzt mittlerweile nur mit dem Hubschrauber drüber und machen Kennzeichen einfach so mit der Kamera, ich weiß es nicht. Aber früher sind die wirklich durchgelaufen und haben sich da die Nummernschilder aufgeschrieben. So Zeug landet in diesen SPUDOC-Dateien. Und diese SPUDOC-Dateien, die sind schon ausgesprochen reizvoll. Da gab es einen lustigen Skandal. Irgendwie habe ich heute Problem mit meinen... Naja, doch, genau. Dieser SPUDOC-Skandal war so, dass Anfang der 80er Jahre im Wendland, nicht, auch damals gab es halt schon diese Auseinandersetzung um Gorleben, wurden also jede Menge Daten erhoben, solche SPUDOC-Daten, sprich, die sind halt in irgendwelche Kneipen reingegangen und haben geguckt, wer plaudert mit wem. Am Schluss hatten sie 20% der Bevölkerung des Wendlands in ihrer SPUDOC-Datei. 20%. Jeder fünfte oder jeder und jede fünfte Wendländer oder Wendländerin war in diesem Inpol neu, in dem Inpol damals, in dieser SPUDOC-Datei. Gut, als das rauskam, war da natürlich irgendwie erstmal großes Geschrei. 1995 wurden diese Daten gelöscht. Das Problem ist, 1997, also 13 Jahre nachdem diese Daten gelöscht wurden, gab es dann plötzlich in Göttingen sehr verdächtige, was war das? Ich glaube, es war ein Anspruch von der Polizei oder irgendwas. Auf jeden Fall. Geht die Batterie alle? Ja, okay. Auf jeden Fall. Genau. Auf jeden Fall endete das eben so, dass ganz klar war, dass da die alten SPUDOC-Daten von 1985 wieder fröhliche Urstände erlebt haben. Das ist der SPUDOC-Skandal von 1997. Auch sehr interessant, also zu diesen ganzen Löschgeschichten gibt es auch noch mehr zu erzählen. SPUDOC ist nicht ein Begriff, der nur jetzt mit Inpol relevant wäre. In Bayern zum Beispiel gab es eine SPUDOC-Datei, die nannte sich OFRGPS. Das war, weiß ich nicht, also was dieses Akronym heißt, weiß ich nicht mehr, aber das ist irgendwas wegen Ausländerkriminalität bei Jugendlichen oder sowas. Ne? Und da hatten sie also auch munter sämtliche SPUDOC-Sachen gespeichert, ne? Irgendwie wer in welchem Jugendzentrum mal irgendwie zu Besuch war. Weiß der Henker. Diese Daten, die sind 1996 dem damaligen bayerischen Datenschutzbeauftragten in die Hände gefallen. Und also ich kann euch gleich sagen, lieber Hartz IV als bayerischer Datenschutzbeauftragter. Ne? Also das muss man ehrlich sagen, der Mann, der kann ihm echt leid tun, weil die machen in Bayern, was ihnen passt. Ja, das ist unfassbar, das ist sowas von unfassbar. Gut, und also auch diese Daten, die wurden dann gelöscht 1996. Die Idee war, die können halt nicht einfach irgendwie so eine SPUDOC-Datei machen, nur weil sie sagen, Ausländer wären halt irgendwie mehr Kriminelle und darum speichern wir einfach mal alles, was wir über irgendwelche ausländischen Kids finden. Ja? Das geht natürlich nicht. Also hat halt der Datenschutzbeauftragte damals gesagt, muss gelöscht werden und hat sich so lange mit diesen ganzen Leuten rumgestritten, bis es tatsächlich gelöscht wurde. Allerdings gibt es diese schöne Datei SDBY, die Staatsschutzdatei Bayern. Und als der Datenschutzbeauftragte irgendwie Jahre später mal wieder irgendwie in diesen Dateien rumgeblättert hat, dachte er sich, na, diese Datensätze kenne ich doch. Naja, und das waren halt die alten aus OFR, GPS. Also das ist bei diesen Spudok-Daten ganz, also die sind quasi nicht totzukriegen. Ja? Also wenn sie an einer Stelle löscht, tauchen sie in der nächsten auf. Auch nicht so lustig. Aber also wie gesagt, mich Spudok, ich finde, das klingt nach Pipi Langstrumpf. So, irgendwie habe ich hier Unordnung heute. Ja. Das was? Ah, genau. Das muss der Genius Loki sein. Ja. Gehen wir mal nach Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg haben wir eine Datei, die nennt sich POLAS. Das ist eine Datei, die ist mittlerweile in, also ein Programmsystem, muss man mehr sagen, was es mittlerweile in vielen Ländern gibt. Das wurde ursprünglich von Hamburg entwickelt und wurde mittlerweile in ganz vielen Ländern eingeführt, auch in Hessen. Und die Bayern haben was Eigenes. Thüringer auch. Naja, dieses POLAS hat geerbt Daten aus einem System, was sich PAD nannte. PAD, polizeiliche Auskunftsdatei oder so. Diese Akronyme sind relativ irrelevant. Also dieses PAD, das war quasi der operative Teil. Da waren also Leute wirklich gespeichert. Und also irgendwie konnte man eben fragen, was wissen wir denn über den? Und das ist die Datei, die Leute abfragen, wenn sie euch irgendwo am Bahnhof. Ja, am Bahnhof ist es meistens Grenzschutz, da fragen Sie dann Innenpol oder den Grenzschutzaktennachweis ab. Aber wenn ihr irgendwo auf der Straße angehalten werdet und die Polizei funkt dann, nicht, das ist die Datenbank, die abfragen. PAD. Damals, oder vielmehr POLAS heute, PAD wurde noch ergänzt durch dieses MOD, was eine Datenbank war, um die sich nie jemand gekümmert hat, aus dem einfachen Grund, nicht, das nannte sich Modus Operandi-Datei. Da wurde also gespeichert Verbrechensmuster. Ja, die Idee war dann, dass man, weiß ich nicht, Serientäter rauskriegt oder so. Meines Erachtens war die nie irgendwie relevant. Der Datenschutzbeauftragte hat sich im Großen und Ganzen auch immer nur über PAD aufgeregt. Darin gab es also lustige Skandale. Nicht, um mal so ein bisschen eine Vorstellung zu kriegen, worum geht es da so, was sind die Größenordnungen in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, da haben sie also auch POLAS. Da hängen 26.000 Rechner dran. Der Umstieg auf POLAS hat dabei 2,6 Millionen Euro gekostet. Für Baden-Württemberg gibt es ähnliche Zahlen. Das ist übrigens auch noch eine wertvolle Quelle, die wir auch noch nicht so richtig ausreichend ausgeschöpft haben. Und zwar aus der Parlamentsdokumentation. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist tatsächlich ein großer Fortschritt, den das Netz mit sich gebracht hat. Man kann sämtliche Drucksachen des Baden-Württembergischen Landtags online abfragen, und zwar von der 12. und 13. Legislaturperiode. Und da gibt es also auch manchmal ganz interessante Dinge. Und da haben die relativ vergleichbare Zahlen für Baden-Württemberg genannt. PAD ist ansonsten eine Datei, in der tatsächlich irgendwie auch Vorgänge drinstehen. Nicht? Also da steht dann drin, weiß ich nicht, dann und dann wurde dieses und jenes Jugendzentrum geräumt und da war dann halt diese Person drin. Ja, und es wurden 10 Weinflaschen gefunden und 10 leere Flaschen Wein und so weiter. Interessant an PAD ist aber, dass auch noch ein bisschen bekannt ist, wie das Datenbankschema ist. Ach so, genau, sorry, ich muss nochmal zurückspringen zu dieser Inpol-Sache. Ich hatte ja schon vorhin gesagt, das Erste, was ich gemacht habe, 2.1., ich habe ein Auskunftsersuchen an Inpol, an das BKA geschickt, weil ich wissen wollte, was ist. Ich möchte wissen, erstens die Einrichtungsanordnung von Inpol und von so ein paar anderen Dateien, die sie da auch noch haben. Nicht, da gibt es zum Beispiel V-Class, irgend so ein Ding, was sie aus Kanada gekauft haben, wo sie dann irgendwie auch mit so kriminologischen Methoden versuchen wollen, Gewaltverbrechen zu analysieren. Ich hätte gerne gelesen, was denn in diesem KPMG-Bericht drin stand, der gesagt hat, dass halt irgendwie nichts zu holen ist mit dem alten Inpol neu. Und ich hätte gerne gewusst, wie dieser KPMG-Vertrag danach aussah, also der Vertrag, der dann daraufhin erteilt wurde. Naja, und noch so ein paar andere Sachen. das hätte ich schon sehr spannend gefunden. Interessant ist, wie gesagt, das BKA hat bis, also nicht zweiter erster abgeschickt, es hat bis heute nicht reagiert. Ich habe, wie gesagt, jetzt vor 2 Wochen eine Mahnung losgeschickt, was denn jetzt wohl sei. Ich habe ja schon Verständnis dafür, wenn Behörden jetzt irgendwie zu neuen Gesetzen, noch dazu, wenn sie die Arbeitsweise, wie so deutsche Behörden arbeiten, komplett umkrempeln. Nicht, wenn sie da ein bisschen länger brauchen, dafür habe ich ja schon Verständnis, aber es wäre ja doch nett, wenn sie mich mal informieren würden, was jetzt da irgendwie gerade der Stand der Dinge ist. Ne? Nichts. Sehr lustig. Also wahrscheinlich muss man da auch wieder mal prozessieren. Naja, in diesem Zusammenhang, genau, nicht nur die Einrichtungsanordnung, sondern, und das wäre besonders spannend gewesen, deswegen komme ich da gerade drauf, die Datenbankschemata. Wir haben jetzt da schon eine ganze Weile gesucht und wir haben bis heute für keine einzige von diesen Datenbanken ein Datenbankschema. Wenn ihr da ein Auskunftsersuchen macht, dann bekommt ihr da nicht etwa rohe Auszüge aus der Datenbank, sondern ihr bekommt irgendwie Prosa, die jeweils irgend so ein armer Polizist, der da irgendwo rumsteht, zusammengeschrieben hat. Ja, da steht dann drin, über sie ist gespeichert, dass sie dann und wann wegen dieser und jenen Sache in Gewahrsam genommen wurden. Oder dort und dort eine Rede gehalten haben oder irgendwas. Naja, das mit dem Rede halten werden sie in der Regel nicht sagen. Ja, obwohl, doch, kommt auch vor. Also, so Zeug. Naja, nicht, also das steht drin. Es steht aber nicht drin, halt irgendwas, was man sich so vorstellen könnte, was aus einem Reportgenerator rauskommt wegen mir. Wie das halt so ist, wenn man eine Datenbank abfragt. Ja, und das ist blöd, weil man auf die Weise halt überhaupt keine Einschätzung hat, wie können die darauf überhaupt suchen. Ja, das wäre ja durchaus interessant. Und das war eben auch noch so ein Teil von diesem IFG-Antrag ans BKA. Ja, meine große Sorge ist jetzt, dass sie wahrscheinlich irgendwie erst so ein Entity Relationship-Diagramm malen müssen von Ingenpol. Und dann wird es natürlich teuer, ne? Wie schon gesagt, die Grenze für so Gebühren bei Informationsfreiheit liegt bei 500 Euro. Und also ich meine, das ist ja immer noch ein Schnäppchen. Ja? Also so nebenbei gesagt, bei uns an der Uni gibt es also auch so einen EDV-Menschen und die haben da auch so eine Oracle-Datenbank, also im Großen und Ganzen wie Inpol, nur das war schon nicht unsere Oracle-Datenbank, die ist halt älter. Und von daher hat die also, naja, wie auch immer, jedenfalls dessen Büro ist an einer Wand, da steht kein Regal und nichts, sondern da hängt das Datenbankschema von dieser Datenbank. Die ganze Wand voll. Ja? Super. Ja, und der Typ, der hat halt noch den Überblick. Ja? Der kann dann da hingehen und sagen, so, also hier und dieses Feld und so. Pfundig. Muss ich sagen, hat mich sehr beeindruckt. Und also wie schon gesagt, wenn man jetzt dann irgendwie so eine ganze Tapete voll Entity-Relationship-Diagramm bekommt, wird es natürlich zwangsläufig teuer. Bei PAD jedenfalls weiß man zufällig, was es da so an Feldern gibt. So für eine normale oder gab bei PAD, bei Polas wird es nicht viel anders aussehen, weil diese Daten im Großen und Ganzen halt rüberkopiert wurden. Ja, diese Felder haben hier diese aufgeführten Kürzel, PGB heißt Geburtsname, PVN ist naja, Vorname, kann man sich schon fast denken. PHW, personenbezogener Hinweis. Personenbezogene Hinweise sind ein besonderes Schmankerl. Das ist sowas wie BTM-Konsument, Betäubungsmittelkonsument, drogenabhängig, geisteskrank, verwahrlost. Ja? Die Idee ist also, wenn so ein Körper da nachliest, ne, und macht das in der Verkehrskontrolle und dann sieht er da, aha, personenbezogener Hinweis, BTM-Konsument. Ja, völlig klar wird man erstmal gefilzt. Was die machen, wenn PHW geisteskrank dasteht. I shit you not. Also ich meine, das klingt lustig, macht aber tot. Ja? Also das Lustige ist, also das kein Witz, da stand wirklich PHW geisteskrank drin. Ja? Und diese PHWs, die wurden halt auch sehr locker vergeben. Die wurden vergeben, ohne dass es da irgendwie ein ärztliches Gutachten gab. Ja? Also die haben halt, also irgendein Bulle hat halt gemeint, ein Polizist hat halt gemeint, der Typ, der ist ja wohl nicht ganz sauber im Kopf. Ja? Und dann zack, hatte man PHW geisteskrank. Mittlerweile ist das angeblich unterbunden. Also das wurde von verschiedenen Landesbeauftragten für Datenschutz moniert. Das gleiche diese BTM-Hinweise. Ja, also da gab es halt irgendwie etc. So Betäubungsmittelgeschichten, wo halt nicht mal klar war, wie kommen die überhaupt drauf? Also wo es kein Ermittlungsverfahren gab, wo es keinen Straf, also nichts. Ja? Also wurden halt diese PHWs sehr locker vergeben. Das, und zwar nicht, das ist also auch so ein Problem bei dieser ganzen Sache, nicht? Die Datenschutzbeauftragten, die monieren das halt regelmäßig, aber es kommt praktisch nie zu Verfahren gegen die Leute, die diese Daten kurzerhand eingespeist haben oder sowas. Ja? Also die machen es einfach wieder. Das ist ein gewisses Problem. Manchmal gibt es Besserungen, aber so richtig häufig nicht. Das sind diese PHWs, personenbezogene Hinweise. PHW ist ein wichtiger Begriff, weil also damit machen sie so richtig hübschen Scheiß. PLD, das wäre das Löschdatum. Das Löschdatum, das ist übrigens auch eine interessante Geschichte. In dem Moment, wo zu so einem Datensatz neue Daten dazu gespeichert werden, ja, Zuspeicherung heißt es, läuft in der Regel die Löschfrist für den gesamten Datensatz neu an. Ja, also nicht, wenn die also Lust haben, dann speichern die halt regelmäßig mal dazu, dass wieder ein neues Ermittlungsverfahren eröffnet wurde und dann wird halt der ganze andere Krempel angelöscht. So richtig strikt sind sie dabei allerdings nicht. Also das muss man ehrlich sagen. Das ist immer mehr ein bisschen zufällig, was da bei wem gelöscht wird. TSD, also das sind diese personenrelevanten Daten. Alles, was mit T anfängt, sind tatrelevante Daten, also TSD ist die sachbearbeitende Dienststelle, also wo, nicht welche Dienststelle hat diese Tat aufgenommen, um die es jetzt da speziell geht. TGM ist die Gemeinde, in der das passiert ist. TSH, das ist so ein Kürzel für die Natur der Straftat, also mit anderen Worten, wenn die Leute abfragen und die haben irgendwie bei euch gespeichert, das sind bei weitem nicht nur Verurteilungen, sondern das sind durchaus auch einfach Sachen, wo ihr halt tatsächlich mal eine Personalienkontrolle bekommen habt. Ja, also in dem Moment, wo da mal ein Ermittlungsverfahren lief, kann das da drin gespeichert sein. Auch darüber könnte man jetzt länger erzählen, aber ich bemühe mich allmählich mal zum Schluss zu kommen, weil ich will jetzt vor allem noch diese lustigen Geschichten kriegen, aber man könnte länger darüber erzählen, was die eigentlich alle speichern dürfen und was nicht. Die traurige Wahrheit ist, in Baden-Württemberg dürfen sie richtig viel speichern. Na gut, und also TTZ ist die Tatzeit. TSS ist Schaden, also da steht dann halt drin 20 Mark oder irgendwas. Und schließlich steht noch drin, welche Dienststelle hat denn die Kriminalakten. So, um euch jetzt ein bisschen Vorstellung zu geben, was man so an Spaß haben kann, wenn man mit diesen Datenbanken operiert. Ein paar der hübscheren Pannengeschichten. Leider habe ich die aus jetzt im neuesten Datenbericht vom LFD Baden-Württemberg, da ist auch eine tolle Geschichte drin, von so einer Datenbank islamistischer Extremismus. Super! Ja, da hat irgendwer ein Taxiunternehmen angemeldet und ist dann in diese Datenbank für islamistische Extremisten reingekommen. Warum? Weil er halt Türke war. Ja? Also total unfassbar. Coole Geschichten, lohnt sich wirklich. Also der letzte Bericht vom LFD Baden-Württemberg, lohnend. Nicht aber andere Geschichten. Also die erwähnten PHWs, personenbezogene Hinweise, Betäubungsmittelkonsument oder drogenabhängig. 2002 hatte der LFD 1320 Personen in den PAD damals noch, die den PAD hatten, für die aber gar kein Delikt vorlag. Also sich gefragt, für die richtig gar nichts da war, hat er sich gefragt, was denn da passiert? Ist er drauf gekommen, die haben Daten mit INPOL ausgetauscht. Die haben also einen zweiseitigen Datenaustausch mit INPOL. Und wie es halt immer so ist, wenn man Daten austauscht, nicht? Man muss natürlich konvertieren. Und bei dieser Konversion ist halt das einfach passiert. Nicht? Das sind zwar irgendwelche komischen Sachen, die in irgendwelchen anderen Bundesländern zufällig in INPOL gespeichert wurden. Die sind nicht mitgekommen, aber diesen PHW, den konnten sie halt konvertieren, also haben sie ihn konvertiert. Auf die Weise war halt in dieser Datenbank plötzlich irgendwie so ein PHW da, ohne dass man wusste, warum. Also die ganz normalen EDV-Probleme, die ja, also mit diesem Zeug umgeht, nicht? Das haben die natürlich auch. Kannmarker, eine meiner Lieblingsgeschichten. Also wie schon gesagt, INPOL ist, da das auf Bundesebene ist, dürfen die nicht einfach nur ganz normale polizeiliche Funktionen machen. Das müssen Straftaten von besonderer, internationaler oder sonst was Bedeutung sein. Nicht und gut, wenn jetzt die Landespolizei solche Delikte erfasst, dann erfassen die das natürlich erstmal in ihr eigenes System und exportieren das dann an Interpol. Das wurde damals gemacht durch den CAN-Marker. CAN, wie gesagt, Kriminalaktennachweis, war damals das Herzstück von Interpol. Dieser CAN-Marker wurde sehr liberal vergeben. Also ein Beispiel für diesen besonders schweren Verbrechen, ein paar Beispiele für diese besonders schweren Verbrechen, die damals exportiert wurden ins CAN. Ein Mann hat zwei Steher, ein Steher ist ein Meter mal ein Meter mal ein Meter, Kirschbaumholz im Wert von 100 Mark statt beim Auftraggeber bei sich zu Hause abgeladen. Schweres Verbrechen, CAN-Marker, 10 Jahre Speicherungsfrist. Nicht tatsächlich wurde es Ihnen in Baden-Württemberg irgendwann zu albern und dann haben Sie dieses Verbrechen, dieses Schwerverbrechen haben Sie in Ihrer eigenen Datenbank gelöscht und beim nächsten Datenabgleich mit Interpol hatten Sie es wieder drin. Vier Anti-Jagd-Aktivisten sind also nicht klar, die Leute waren beim Jagen, sind auch diese Leute da rein und hatten so ein Transparent und ein paar Trillerpfeifen, haben das ganze Wild verjagt. Schwerverbrechen. 10 Jahre Speicherungsfrist, kriminal bundesweite, also überregionale, internationale Bedeutung. Ja, nicht, dann gab es doch einen Bauherr, der hatte Differenz mit dem Bürgermeister. Ja, der hat halt kurzerhand irgendwo ein Haus gebaut, was weiß ich. Ne? Und der Bürgermeister hat gesagt, du baust da keinen Giebel drauf, du. Ja? Und dann hat er gesagt, ich baue doch schon einen Giebel drauf. Dann hat der Bürgermeister gesagt, Fred und Sepp, geht's dann halt dahin, ja. Der baut den Giebel, dann sind halt Fred und Sepp da drauf, die waren halt Polizeibeamten. Und dann hat der Bauherr gesagt, jetzt geh da runter, ich baue meinen Giebel oder ich fahre euch um. Ja, na gut, ich meine, es ist halt am Dorf so, ja. Dann sind halt die Polizeibeamten wieder gegangen und zack, CAN-Marker. Ja, nach Wiesbaden gemeldet. Nicht? Und so geht es dann also weiter. Das sind jetzt nicht irgendwie die extremen Beispiele, sondern es war typisch. Ich weiß nicht, wie viele von euch kennen Balingen? Balingen, ja, da nicken ein paar Leute. Ja. Balingen hat mit der Bronx gemeinsam, dass beide Orte mit B anfangen. Und ansonsten gibt es da drin einfach jede Menge Schwerkriminalität. So Ende der 90er Jahre waren 66% aller Einträge in dem PAD, also in dem lokalen, hatten diesen CAN-Marker, waren also mithin Schwerkriminalität. 2/3 der Delikte in Balingen waren Schwerkriminalität. Also Vorsicht, wenn ihr nach Balingen kommt. Also, da geht es schwer ab. Nicht eine andere lustige Sache, die übrigens von daher sehr bemerkenswert ist, dass der Betreffende tatsächlich dafür mal bestraft wurde. All dieser Quatsch. Da wurden die ganzen Polizisten, Polizistinnen, die es gemacht haben, wurden nie dafür bestraft. In dem Fall wurden sie mal bestraft. Nicht, 1995 wollten ein paar Leute, 7 an der Zahl, in den Mannheimer Ortsverband von der Partei eintreten. Und in dem war halt ein Polizist drin. Und der hat dann natürlich gedacht, na, bei uns in der Partei, da wollen wir keine schlimmen Finger haben. Und hat sich halt kurz dann an sein Terminal gesetzt und hat mal die 7 Leute abgecheckt. Ja, und er hat dann tatsächlich, glaube ich, 120 Mark Strafe zahlen müssen dafür. Und er wurde verwarnt. Auf jeden Fall auch eine ganz coole Geschichte. Oder hier ist auch ausgesprochen lustig, 1997. Nicht irgendeine Dienststelle aus Hessen fragt an, hört zu, kennt ihr diese Person, liegt gegen die bei euch irgendwas vor? Also Staatsschutz ist so eine Abteilung der Kriminalpolizei, so heißt er wirklich. Ich weiß nicht, ob er noch so heißt, aber so hieß er früher. Staatsschutz. Und also da gibt es halt auch so eine Abteilung beim Landeskriminalamt. Und die wurden also damals aus Hessen gefragt, kennt ihr diese Person? Naja, daraufhin haben die gesagt, jawohl, die kennen wir, hat in den 80er Jahren an einer Pershing-Sitzblockade teilgenommen. 1997 haben die gesagt, in den 80er Jahren, die Pershing-Blockaden, die waren irgendwann 83 oder irgend sowas. Naja, jedenfalls hat dann der Staatsschutz auch fleißig geantwortet, wie gesagt, und zwar eben nicht nur, an die anfragende Stelle, was irgend so ein Provinzkriminalamt war, sondern auch noch gleich an das hessische Landeskriminalamt und an, also ich weiß nicht, die haben diese Daten kurzerhand an alle möglichen Leute geschickt, die sich denen halt eingefallen sind. Das ist bemerkenswert, weil zum einen war die Speicherfrist längst abgelaufen und zum anderen gibt es natürlich überhaupt kein Argument. Also es ist schon fraglich, ob die überhaupt diese Auskunft erteilen dürfen der anderen Behörde. Aber dass die dann ungefragt diese Daten auch an alle möglichen anderen Stellen schicken, ist schon sehr bizarr. Also man fragt sich auch, was sind das für Leute, die sowas machen? Nicht ebenfalls eine nette Geschichte von 1997. Nicht nur hat eine Frau, hat bei einer Behörde gearbeitet und hat wurde diese Behörde reorganisiert. Und bei dieser Reorganisation hat die Frau irgendwie die Arschkarte gezogen. Also, keine Ahnung, ist halt ins letzte Büro gekommen und muss den letzten Scheißjob machen. Und dann hat sie mal, gleich noch zu einem Überfluss eine Sicherheitsüberprüfung bekommen. Gut, dann hat sie also irgendwann mal nachgefragt, hör zu, lieber LFD, das kann ja wohl nicht mit rechten Dingen zugehen. Hat der LFD angefangen zu recherchieren und rausgekommen ist, ein Mitarbeiter vom Stuttgarter Staatsschutz in dem Fall, kannte halt einen Kollegen von der Frau. Ja, und dann saß es halt irgendwann mal abends beim Bier zusammen, hat er gesagt, hör zu, wir reorganisieren uns ja jetzt. Und dann, hat der Mann vom Staatsschutz gemeint, den Namen kenne ich doch, hat er nochmal nachgeguckt. Die war mal bei den Autonomen. Und dann ist halt der Kollege, also der Freund vom Biertrinken, ist dann zum Chef gelaufen und hat gesagt, hey, wusstest du, die Uschi, die war bei den Autonomen. Und daraufhin hat dann der Chef natürlich die nötigen Maßnahmen ergriffen. Also offenherzige Auskünfte unter Freunden. Das sind nur ein paar der lustigen Geschichten. Wie gesagt, sowas gibt es also in jedem Bericht. Die EU-Sache, die spare ich mir jetzt, die ist eh traurig genug. Ich will nur noch kurz Werbung machen. Nämlich fürs Auskunftsersuchen. Bin dann gleich fertig. Auskunftsersuchen ist eigentlich nicht schwierig. Ihr schickt einen Brief an die Stelle, die die Daten hält, sagt, ihr wollt wissen, was speichert ihr. Und dann müssten die eigentlich in der Regel Auskunft erteilen. Es gibt aber ein paar Probleme. Das eine ist natürlich, man gibt ihnen damit weitere Daten, nämlich man hat so eine Anfrage gestellt. Das ist vertretbar. Also es ist zum Glück noch kein Verbrechen in diesem Land, ein gewisses bürgerrechtliches Engagement zu zeigen. Also es ist vermutlich ist der Punkt harmlos. Ein Problem ist, dass natürlich die Behörden entweder lügen können, was glaube ich selten ist, oder einfach unfähig sein können, was relativ häufig ist, sodass man am Schluss doch falsche Daten bekommt. Da muss man halt einfach aufpassen. Ja. Also wie gesagt, ich bin damals auch darauf gekommen, dass die Auskunft vom BKA, sie hätten nichts über mich, zwar schon richtig war, aber doch nicht so ganz richtig. Ne? Also da muss man einfach aufpassen. Schön ist jedenfalls, wenn dann irgendwie die Leute wild anfangen rumzutelefonieren oder wenn sie anfangen, nachdem sie irgendwie eine Rückfrage gemacht haben, dann das Auto doch zu filzen oder sonst irgendwas, dann weiß man zumindest, da ist irgendwas im Busch. Hier stimmt irgendwas nicht. Nicht und schließlich kann die Auskunft auch verweigert werden. Das ist nochmal ein Thema für sich. Das passiert also insbesondere im Castor- und Antifa-Bereich, ist uns das jetzt in Heidelberg öfter mal passiert, ich habe es auch aus anderen Städten gehört. In Baden-Württemberg sind sie da relativ großzügig damit, Auskunft zu verweigern, unter Hinweis darauf, dass sie ihre eigenen Ermittlungen gefährden würden oder ihre eigenen Leute. Nicht? Also es ist natürlich insbesondere so, dass wenn die halt irgendwie so inoffizielle Mitarbeiter haben, nicht, wie heißen die, halt so Spitzel, nicht? Dann ist das natürlich ein gewisses Risiko für die, wenn die sagen, was haben denn die rausbekommen. Also mit Hilfe unserer Auskunftsersuchung wurde in der Tat in Leipzig ein Spitzel enttarnt, so mehr oder weniger. Nicht? Also ich kenne die Geschichte nicht genau, ich will sie auch gar nicht kennen, aber jedenfalls ist das da rausgekommen. Im Osten sind die da generell relativ großzügig, was so Auskünfte angeht, das kommt halt noch aus diesem Stasi-Trauma raus. Und da ist denen das tatsächlich gelungen. Also natürlich wollen die ihre Leute schützen, von daher verweigern sie auch manchmal die Auskunft, aber ja, Banane. So, wie gesagt, Auskunft ersuchen sollte man machen aus vielen Gründen. Ja, ihr habt schon gesehen, im Großen und Ganzen passiert da viel, viel Müll, der eigentlich gar nicht passieren dürfte. Und die einzige Art, wie wir das verhindern, ist, indem wir ihn auf die Finger gucken. Und deswegen haben wir... Und jetzt hoffe ich, dass ich das irgendwie... Deswegen haben wir so ein nettes kleines Ding gebastelt, wo ihr So, das ist jetzt natürlich irgendwie ein bisschen albern. Steht da irgendwas Spannendes da? Nicht so arg. So, localhost. CGI bin Auskunft. So, gut. Also wir haben hier so einen Generator gemacht, den gibt es auch am Netz. Die URL stand ja schon ein paar Mal da, datenschmutz.de. Die Idee ist, also ihr könnt auch einfach nichts ausfüllen, wenn ihr wollt, und ihr kreuzt hier einfach an, wo ihr Auskunft ersuchen wollt. Und dann sagt ihr hier, generieren, und dann kriegt ihr hier halt so einen Brief, ja, und da sind dann schon die nötigen Beschwörungen, stehen da drauf. Ja, und also wie gesagt, wenn ihr uns vertraut, und ihr könnt es tun, wir löschen eure Daten gleich und wir wissen so halbwegs, was wir tun, dann könnt ihr da halt reinschreiben, Albert Einstein, ja, der kommt aus Ulm, weiß nicht, wo hat er gewohnt? Donaugasse 5. Ja, der steht da bestimmt drin, ne? Was weiß ich, was ihr habt, 89445, Ulm, und dann sollte man halt noch, naja, Ulm, auch nicht so gut. Also die Idee ist dann, also irgendwas, geboren in Ulm. So, ich mache hier keinerlei Checking, also, naja, wie dem auch sei, also ihr seht, es gibt einen Haufen Behörden, von denen wir das rausgebaldowert haben, also bei Bund, nicht bei Ländern, sollte man auf jeden Fall mal machen. Ihr seht, wir haben hier auch solche kleinen Fußnoten, das sind so Felder, die sind ausgegraut, das sind die Behörden, die so Begründungen verlangen, wo man also geltend machen muss, ein besonderes Interesse, ja, wo man denen also sozusagen Informationen vorwerfen muss, um dann Informationen zu kriegen. Dafür machen wir nichts. Obwohl, also ich glaube, ein oder zwei könnte man, obwohl sie grau sind, sogar anklicken, dann würde man das auch rausbekommen, aber es ist nicht empfehlenswert. Es sei denn, man hat, wie gesagt, vor, das mal durchzuklagen. Wenn ihr das wollt, setzt euch mit mir in Verbindung. Kontakt kriegt ihr im Zweifelsfall. Gut, also jedenfalls, wie gesagt, ihr kriegt dann zurück ein PDF, könnt ihr einfach ausdrucken, dann unterschreiben, und das ist Debian, genau, alles, was der Mensch braucht. Nicht, das müsste so gemacht sein, dass ihr das einfach falten könnt in Fensterbriefumschläge, sodass es also mit minimaler Arbeit verbunden ist. Bitte? Das ist Plaintext tatsächlich. Das ist alles Hardcore hier, ne? Ja, das mache ich mal lieber weg hier, ne? Das ist ja peinlich. So, ich meine, das ist halt Google Earth. Ja. Also ich meine, tut mir selber leid. Ich meine, das ist peinlich, ne? Dass es gerade Wine sein musste, ne? Na gut, also wie dem auch sei, kann ich nur sehr empfehlen. Dieser Auskunftsgenerator ist öffentlich am Netz auf... Gibt es irgendwo Tafelbeleuchtung? Ich glaube, ich werde jetzt überhaupt nicht versuchen. So, welcher ist das jetzt hier? Ja, genau. Also kriegt man unter http://www.daten und jetzt kommt der große Punkt m/datenschmutz.de. Ja, da ist dann Wiki und dann seht ihr schon, da steht dann irgendwas von Auskunft zu ersuchen und sonst was. Insbesondere seid ihr auch alle herzlich eingeladen. Als ich das angefangen habe, dachte ich mir, könnte man vielleicht irgendwann mal ausbauen zu so einer Art Wikipedia der Überwachung. Ist es noch nicht, aber also wir freuen uns über jeden Beitrag dabei. Und wie gesagt, wenn ihr regelmäßig oder wenn ihr euch da ein bisschen mehr einbringen möchtet, wofür ich euch höchst dankbar wäre, könnt ihr auch gerne Kontakt mit uns aufnehmen. Und wir können uns ein bisschen absprechen, dass wir halt irgendwie jeweils verschiedene Dinge verfolgen. Also Arbeit gäbe es da sehr viel zu tun. Ich jedenfalls, also da gibt es unter anderem eben auch diesen Auskunftsgenerator. Ich bin, oder wir sind, muss ich sagen, gerade dabei, leider schon ziemlich lang, das Ganze noch auf EU auszuweiten. EU wird im Zuge von diesem ganzen Schengen-Zeug immer relevanter. Die speichern immer mehr Kram. Und leider sind diese EU-Strukturen ein solcher Dschungel, ja, das ist abenteuerlich. Es ist wirklich nur abenteuerlich. Also dagegen ist es echt transparent, was hier in der Bundesrepublik abgeht. Da gibt es also Datenbanken und niemand weiß, ob es die jemals gegeben hat, nicht, weil die halt einfach unglaublich viel Papier produzieren auch. Naja, jedenfalls sind wir da gerade dabei, eben auch entsprechend das noch auf EU auszuweiten. Wie gesagt, in CIS, insbesondere wenn man jetzt nicht deutsch ist, hat man da ein echtes Problem. Das betrifft wahrscheinlich relativ wenige von denen, die hier sitzen, aber also das ist sicher ein Punkt, der recht wesentlich ist. Gut, wie gesagt, also noch eine Einladung. Macht hier mal mit, macht mal solche Auskunftsersuchen. Vielleicht kommt bei euch nichts raus. Wie gesagt, in der Regel, wenn die nichts haben, dann schicken die auch gleich zurück. Wir haben nichts über sie. Wenn sie was haben, kann es leicht passieren, dass man dann halt irgendwie einen beglaubigten, beglaubigte Kopie des Personalausweises einschicken soll. Beglaubigen muss man halt irgendwie gucken. Hängt irgendwie davon ab, wo man das dann halbwegs billig machen kann. Also hängt auch von eurer Gemeinde ab. Manche Gemeinden versuchen sich da eine goldene Nase zu verdienen. Andere machen es umsonst, aber gut. Also es sind periphere Probleme. In der Regel allerdings würde ich vermuten, für die meisten von euch wird dann rauskommen, sie haben nichts über euch. Das ist aber auch schon mal beruhigend. Wie gesagt, die Arbeit ist sehr gering und die Kosten sind auch sehr gering. Probiert es einfach aus, datenschmutz.de.
Kommt man da nicht rein in die Akten, wenn man mal anfragt,
ob es Akten gibt? Das ist noch ein anderer Punkt. In dem Moment, wo man so eine Auskunft hat, steht dann in der Regel auch drin, Kriminalakten werden dort und dort geführt und dann kann man Akteneinsicht beantragen. Und die muss in der Regel auch im Gegensatz zum Informationsfreiheitsgesetz kostenfrei gewährt werden. Bei diesen Akten ist es eigentlich in der Regel so, dass die nicht allein den eigenen Fall betreffen, sondern dass da auch noch alle möglichen anderen Leute beteiligt sind. Das führt also dazu, dass wenn man so eine Akte bekommt, die meistens geschwärzt ist, also es sind geschwärzte Stellen drin. Wogegen man auch nicht mal so viele haben kann aus einer Datenschutzperspektive, weil das einfach blöd ist, wenn Leute per Akteneinsicht, also stellt euch vor, es gibt irgendwie eine Akte über einen Menschen, der halt irgendwie hat sich immer mit seinem oder seiner Lebenspartnerin fürchterlich gekloppt oder sowas. Ja? Und dann stehen plötzlich jede Menge Daten über diese Lebenspartnerin in dieser blöden Akte drin. Ja? Das will man natürlich nicht haben. Ja, deswegen ist es noch nicht mal so blöde, dass dann da Sachen drin geschwärzt sind. Aber im Prinzip ja, wenn man weiß, es gibt eine Kriminalakte, kann man Einsicht beantragen. Und die muss laut informationeller Selbstbestimmung auch gewährt werden.
Mhm. Die Frage war eher, du meintest doch vorher, dass man wegen den kleinsten Kleinigkeiten reinkommt in die Datenbanken. Mhm. Ja, so ein Auskunftsersuch wäre auch so eine Kleinigkeit, ein Grund, dass man jetzt in die Datenbank aufkommt.
Ach so, ja, die Frage ist, die Frage nochmal, könnte man nicht in so eine Datenbank aufgenommen werden, weil man so eine Auskunftsersuchen stellt? Das war das, was ich vorhin kurz mal nebenbei erwähnt habe. Man liefert der Polizei damit potenziell neue Daten. Das halte ich für harmlos. Das ist natürlich letztlich ein bisschen eine Einschätzungsgeschichte. Steht übrigens hier oben drüber auch ein bisschen Prosa, die ist auch nochmal erläutert. Aus verschiedenen Gründen. Erstens, wie gesagt, es ist zum Glück in unserem Land noch nicht mal so ein arges Verbrechen, wenn man sich um Bürgerrechte sorgt. Das heißt, es ist kein wirklich dramatischer Datensatz. Die wissen da nicht, seid ihr irgendwie so ein FDPler auf den Spuren von Gerhard Baum und irgendwie, weiß ich nicht, dem Herrn van Essen oder sowas. Seid ihr irgendwie ein fieser Autonomer oder seid ihr ein Chaos Computer Club Mensch oder sonst irgendwas. Dazu kommt, dass in dem Moment, wo rauskäme, dass die speichern, wer Auskunftsersuchen gestellt hat. Ja, also das wäre sicher ein Riesenskandal. Ja, also sowas dürfte nur in die wüstesten Spudok-Dateien überhaupt. Ja, also das ist klar, sowas tun die, aber sowas tun die halt dann, wenn die sich tatsächlich stark bedroht fühlen. Ja, also wie gesagt, da in Gorleben, da haben die das und die haben die natürlich einen Rundumschlag gemacht. Ja, das ist klar, das kann einem passieren. Ja, es gibt andere Fälle, wo die ähnliche Rundumschläge gemacht haben. In diesem Bereich rechne ich da nicht damit. Wäre sehr überraschend. Ich kann keine Garantie dafür geben. Aber wie gesagt, ich halte das Risiko für fast vernachlässigbar. Denn wenn das rauskäme, dann wäre das einfach also ein Riesenskandal. Einfach weil das so weit von jedem... Ihr müsst euch überlegen, die müssen in jedem Fall sagen, das dient aus diesen und jenen Gründen der Verbrechensprävention. Also das ist das, weswegen die daran speichern können. Das dient aus diesen und jenen Gründen der Verbrechensprävention. Ja, klar, da haben sie von irgendwem mal unter irgendeinem blöden Vorwand haben sie diesen Menschen ED behandelt. Dann gab es also ein Verfahren, das wurde eingestellt. Hat er gesagt, gut, das Verfahren ist eingestellt, jetzt will ich es gelöscht haben. Haben die gesagt, ja, hör zu. Ja, natürlich haben wir dieses Verfahren eingestellt, aber das heißt ja nicht, dass du nicht demnächst nochmal fiese Dinge tust. Ja, und das war halt irgend so ein Politkram mit, weiß ich nicht, auch Castor oder sowas. Und dass du da was Böses im Schilde führst, das sieht man ja auch daran, dass du neulich erst in Hessen aufgefallen bist, weil du dort an der Sitzblockade gegen den Irakkrieg teilgenommen hast. So argumentieren die tatsächlich. Aber sie müssen in jedem Fall sagen, Moment mal, aus diesen und jenen Gründen können wir eine begründete Prognose machen, eine sachlich fundierte Prognose machen, dass wir diese Daten irgendwann mal, also dass du planst, weitere Verbrechen zu begehen. Verbrechen im Sinne von halt irgendwie Sitzblockade machen oder so, nicht? Die Schwelle für Verbrechen ist in diesem Land nicht so hoch. Aber also, gut, das ist natürlich auch kein Verbrechen und diese Verfahren werden durchweg eingestellt, aber es ist egal. Ja, die wollen einen im Blick behalten. Das ist aber bei so einem Auskunftsersuch nicht der Fall. Das ist denen einfach egal, behaupte ich. Und also wir haben im Augenblick nicht diese Auskunftsersuchen, wurden schon hunderttausendfach gestellt. Wir haben im Augenblick keinen Grund, was anderes anzunehmen. Und wie gesagt, ist natürlich umgekehrt vielleicht auch noch eine Einladung, das weiterzugeben. Je mehr Leute nämlich so eine Auskunftsersuche stellen, desto weniger wertvoll werden diese Daten. Das ist im Prinzip, also klar, abgeheftet wird das Zeug. Ja. Wenn die dann irgendwann beschließen, ja hört zu, da gab es doch 100 Leute, die haben da irgendwie solche so Auskunftsersuchen gestellt. Ja, diese 100 Leute, die nehmen uns jetzt mal unter die Lupe. Ja, dann können sie das im Nachhinein natürlich locker datenmäßig erfassen. Wenn es 10 oder 100.000 Leute sind, dann ist es halt einmal viel langweiliger. Also bei 10 oder 100.000 Leute, da muss man dann schon viel mehr Data meinen. Und zum anderen ist es natürlich auch viel schwieriger, die zu erfassen. Also von daher, natürlich ist in dem Fall auch Schutz in der Masse. Aber selbst wenn es nur 100 Leute sind, sind diese Daten für die nicht sehr wertvoll. Das ist meine Einschätzung. Aber wie gesagt, damit kann man sich im Einzelfall selbst auseinandersetzen. Ich habe so eine Kurzfassung dieser Argumentation hier oben auf dieser Seite auch nochmal mit draufgeschrieben. Ja, genau. Also das wäre es jetzt erstmal so gewesen in etwa. Und jetzt können wir gerne noch ein bisschen plaudern. Oder ansonsten, ich habe gehört, die Tradition hier gebietet, dass man danach noch zum Griechen geht. Von daher würde ich sagen, wir gucken jetzt mal kurz scharf in die Runde, wer denn noch so dringenden Kommunikationsbedarf hat.
Aha. Eine Frage. Im Moment ist ja alles noch nicht ganz so schlimm, weil ja das Bundesverfassungsgericht noch meiner Meinung nach ziemlich gute Urteile fällt. Die Frage ist aber erstens, wie wird sich das in Zukunft entwickeln, wenn neue Richter dorthin kommen? Das erste und das zweite, wie das Risiko für eine Verfassungsänderung ist.
Also die Frage ist, nicht im Augenblick schützen uns das Verfassungsgericht, was ja durchaus nette Urteile fällt dann und wann, aber was passiert, wenn sich das ändert und wir da auch irgendwie fiese Richter kriegen? Und was passiert, wenn sie die Verfassung ändern? Also zum Ersten, klar, das Verfassungsgericht wird wohl auch einen Rechtsruck mal durchmachen. Was dann passiert, wir werden es auf jeden Fall noch schwerer haben. Aber die ganze Sache ist natürlich immer, und also auch die Rechtsprechung, ist immer eine Frage, wie viel Unmut in der Bevölkerung löst welche Maßnahme aus und wie viel Nutzen hat man im Gegensatz dazu. Und je mehr Leute sich um dieses Datenschutzzeug bemühen, je mehr auch kompetente Leute sich um dieses Datenschutzzeug bemühen, die nicht einfach nur irgendwie blind Panik haben, sondern tatsächlich wissen, wovon sie reden, desto mehr wird sicherlich der Datenschutz in der Gesetzgebung und auch in der Rechtsprechung berücksichtigt werden. Ganz egal, was das für Richter sind. Und man muss auch ehrlich sagen, es ist kein Zufall, dass die FDP eben auch ein großes Interesse an so Bürgerrechten hat. Ich habe ja ganz am Anfang schon mal angedeutet, diese ganzen Bürgerrechte sind nicht einfach irgendwie wohltätige Geschenke oder sowas, sondern die sind tatsächlich nützlich zum Wirtschaften. Und tatsächlich hat man mit dieser Vorratsdatenspeicherungsgeschichte auch schon gesehen, dass die deutlich abgemildert wurde. Das lag vor, also unter anderem jedenfalls daran, dass von Seiten der Wirtschaft da massiv Propaganda gemacht wurde. Also wir haben da schon Verbündete. Wir haben Verbündete, die vielleicht andere Interessen haben als wir, aber also es sind jedenfalls Verbündete, mit denen man dann und wann tatsächlich auch Bündnisse schließen kann und schließen sollte. Wie gesagt, wenn sich niemand darum kümmert, wird es natürlich sicher immer noch finsterer. Also gerade was Polizeigesetze angeht, gerade was solche Geschichten mit, was darf man speichern angeht. Ich habe vorhin kurz das Wort Richtervorbehalt angebracht. Also im Augenblick darf man halt nicht wegen jedem Furz DNA entnehmen. Da muss halt ein Richter anordnen. Das ist ein schwacher Trost, aber doch immer ein bisschen Trost. Also Richter operieren in solchen Fällen, auch bei Hausdurchsuchungen und sowas, gerne mit dem Gummistempel. Aber es ist jedenfalls eine zusätzliche Arbeit. Es ist nichts, was man einfach mal so nebenbei bei ED-Behandlung mitmacht. Das ist alles richtig und es wird erodiert. Und wenn sich niemand darum kümmert, wird es sicher weiter erodiert werden. Was die Verfassungsänderung angeht, da glaube ich, machen Sie sich nicht die Mühe. Also entweder es kümmert sich eh niemand drum in der Bevölkerung. In dem Moment, nicht wenn niemand vor dem Verfassungsgericht klagt, ist das Wurst. Oder die Leute kümmern sich drum, dann würden sie sich einfach nicht trauen, weil sie sozusagen Sorge hätten, dass die Leute zu unzufrieden werden. Hm? Ja, das ist im Großen und Ganzen, da gab es diesen schönen Vortrag von dem, wie hieß er, Ito oder so, beim Kongress, nicht, der halt irgendwie gemeint hat, klar, wir sind gerade in einer Auseinandersetzung zwischen den Herrschenden und uns. Ja, und da gibt es natürlich einen Interessenkonflikt, die Herrschenden wollen nämlich, dass man möglichst wenig von dem sieht, was sie tun, wollen aber dafür möglichst viel sehen von dem, was wir tun. Wenn wir umgekehrt das Interesse haben, dass die Herrschenden möglichst wenig von dem sehen, was wir tun, wir aber dafür sehr viel wissen wollen, darüber, was die tun.
Alle Staatsgewalt geht von wem nochmal aus?
Ja, das mit der Staatsgewalt, die vom, wem auch immer ausgeht, ist so eine schwierige Sache. Man hat im Augenblick nicht so den Eindruck. Ist aber auch relativ egal. Also man muss da nicht in tiefe Demokratietheorie gehen, aber es ist halt einfach schon klar, wenn du dir anguckst, wie die Gesetzgebung in den letzten Jahren war, dann ist halt klar, dass es einen gläsernen Bürger, aber eine sehr opake Verwaltung und eine sehr opake Regierung gibt. Ja. Wer nun konkret die Regierung ist und wer da konkret die Fäden zieht, das ist komplex. Ja. Das ist klar, dass im Fall von dieser Vorratsdatenspeicherung die Telekom tatsächlich ein wesentlich anderes Interesse hatte als der Chili wegen mir. Ja. Von daher, dass sie hängt vom jeweiligen Fall ab. Ja. Während die Telekom zum Beispiel, was die was Inpol angeht oder sowas, sind die dafür, das möglichst toll zu machen, weil sie damit Geld verdienen und sind damit dann plötzlich haben sie einen Konsens mit dem Chili. Also man kann sicher nicht in jedem Fall eine Gruppe ausmachen. Aber es ist klar, dass es bei jeder dieser Maßnahmen gibt es unter den Eliten, was auch immer, unter den Leuten, die halt so eine Gesetzgebung überhaupt nur pushen können, gibt es starke Kräfte, deren Interessen unseren diametral entgegengerichtet sind. Ja. Wir wollen nämlich, dass die Leute transparent sind und wir weitgehend opak. Ja. Und die wollen halt genau das Gegenteil. Ja. Und wer das konkret ist, wie gesagt, das hängt vom Fall ab. Das ist bei der DNA-Datenbank jemand anderes als bei Inpol und das ist im Fall der Vorratsdatenspeicherung jemand anders als, you name it. Ja, die Koalitionen sind da natürlich verschieden, also ist aber auch nicht sehr überraschend. Nur in der Regel ist natürlich der Konsens schon da, dass der Datenschutz zu lockern sei. Ja, da sind sicher so Metro mit der RFID, mit dem Chili oder dem Schäuble mittlerweile und seinem RFID im Personalausweis sind sich im Großen oder im Pass zunächst mal, sind sich da im Großen und Ganzen einig. Ja. Aber ein allgemeines Rezept gibt es nicht, muss man sich angucken. Was sind die Issues sozusagen, was sind die Fragen, die da behandelt werden und wer hat da welche Interessen? Aber meistens ist das auch kein besonderes Geheimnis. Man fragt sich schon, warum dann ausgerechnet so ein Mann wie der Chili so schon fast totalitäre Vorstellungen entwickelt hat. Und warum die anderen da mitspielen, warum nicht, das Zeug wurde ja zumeist von der Fraktion abgenickt, nicht? Das kann man sich schon manchmal fragen. Naja. Ja, weitere Anliegen, Kommentare, Proteste, vielleicht Versprechen, irgendeinen coolen Job zu machen. Ja? Die Frage geht nach dem Datenaustausch mit dem Ausland. Da kommen wir in diese ganze EU-Geschichte rein. Also Es gibt ein paar Sorten von Austausch. Also eine Sache, die ich hier überhaupt nicht angesprochen habe, sind diese ganzen Flugpassagierdaten. Da werden also auch lustige Daten ausgetauscht, aber soweit ich weiß, keine aus staatlichen Quellen. Die Daten, die im Zuge dieser Flugpassagiermeldungen nach USA gebracht werden, das sind ausschließlich Daten der Airlines, aber doch auch immerhin ganz interessante Daten, nämlich zum Beispiel, wie habt ihr bezahlt? Von welcher Bank kamen die Mittel? Solche Geschichten stehen da durchaus drin. Und dort in den USA gehen diese Daten aus diesem Flugpassagierprogramm tatsächlich in staatliche Datenbanken. Im Rahmen der EU gibt es einen formalisierten Datenaustausch über SIS. SIS ist das Schengen-Informationssystem. Das wurde damals eingerichtet, nachdem im Rahmen dieses Schengener Vertrags die Grenzkontrollen abgeschafft wurden, und da haben sie gesagt, es gibt aber viel mehr Unsicherheit und da müssen wir jetzt ganz viele Dinge tun, um die weggefallenen Grenzkontrollen auszugleichen. Und da gibt es eben dieses Schengen-Informationssystem. Man muss ehrlich sagen, dass für die meisten Daten, die über uns hier anfallen könnten, SIS relativ irrelevant ist. SIS wird wenig eingesetzt für so politische Geschichten. Sie haben wohl versucht, und das wird auch möglicherweise gemacht, das im Zusammenhang mit diesen Globalisierungsgeschichten zu machen. Da gibt es ja also so eine Datenbank hier, angebliche Globalisierungsgegner enthalten sein sollen, also Leute, die halt mit mir in Genua waren oder sonst was. Da gibt es auch lustige Geschichten, dass diese Leute dann plötzlich sogenannte Gefährderanschreiben bekommen. Ja. Also wir haben jetzt diese Woche am Freitag haben wir einen Vortrag in Heidelberg mit dem Jan Steyer. Der hat irgendwann einen Brief von der Polizei bekommen, hören Sie zu. Wir glauben, dass Sie demnächst nach Brüssel fahren wollen, weil da ist nämlich ein EU-Gipfel. Und wir sagen Ihnen jetzt hiermit, dass Sie klüger, also es besser wäre, wenn Sie da nicht hinfahren würden, weil es könnte sein, dass Sie sonst Ärger an der Grenze bekommen. Ist cool. Ja, ist kein Scheiß, sowas heißt Gefährder anschreiben. Also Jan Steyer wird dazu was erzählen. Man muss ehrlich sagen, er hat dann natürlich dagegen geklagt und hat jetzt auch ein bisschen Recht bekommen. Aber wie gesagt, das haben sie 2002 gemacht. Also diese Daten, die wurden wohl ausgetauscht, aber das weiß man nicht so genau. Formalisiert jedenfalls gibt es das über SIS und da sind diese Daten nicht drin. SIS enthält vor allen Dingen Daten zu Migrantinnen und Migranten. Das sind etwa 80% der Daten. Und darüber hinaus sogenannte Artikel 99 Daten, das sind Überwachungsanordnungen für EU-Inländer und Inländerinnen. Darunter hat man sich eher sowas vorzustellen, was weiß ich, Steuerflüchtlinge oder was weiß ich, irgendwelche Leute, die aus Gefängnissen ausgerückt sind oder sowas. Die sollen dann an der EU-Außengrenze gefangen werden und deswegen stehen die in SIS drin. Allerdings sind im augenblicklichen SIS die Speicherfristen wirklich sehr luxuriös gering. Also für diese Artikel 96 Daten, das sind Migrantinnen und Migranten, sind es 3 Jahre. Und für Artikel 99 Daten, das sind diese Überwachungsfälle, ist es 1 Jahr. Auf der anderen Seite muss man wiederum sagen, dass also jedenfalls, wenn man SIS ist im Großen und Ganzen nicht überwacht. Es gibt auf EU-Ebene die sogenannte JSA, das ist die Joint Supervisory, JSB heißt es glaube ich, Joint Supervisory Board. Das ist ein zahnloser Tiger. Also die wissen gar nicht, was da eigentlich mit SIS gemacht wird und was in den einzelnen Mitgliedstaaten mit SIS gemacht wird. In Österreich zum Beispiel heißt es, packen die einfach den kompletten Inhalt dieser Datenbank auf Notebooks und laufen dann damit durch die Züge durch. Ja. Also völlig irre Sachen. Aber wie immer auch sei, es sind wie gesagt vor allen Dingen Migrantinnen und Migranten, die da drin stehen. Und weniger jetzt so mehr oder minder politische Geschichten. Aber diese Daten, die werden tatsächlich in ganz Europa jeweils verwendet. Dazu gäbe es auch viel zu sagen, zumal jetzt SIS eben auch eine Überarbeitung bekommt. Das wird jetzt also SIS 2. Darin ist also eine Ausweitung, da können jetzt viel mehr Leute nachfragen und es werden biometrische Daten drin sein und lauter tolle Dinge. Also das ist auch nochmal ein lohnendes Thema, ein Thema, an dem wir, wie ich schon gesagt habe, eigentlich auch zu wenig dran sind. Gut, weitere Anliegen. Dann würde ich sagen, willst du noch irgendwas zum Griechen sagen oder zum nächsten Mal oder sonst irgendwas? Gut. Dann also, wie gesagt, bis ja, zum Griechen, wer noch will. Und für alle anderen, danke fürs Kommen und Zuhören und tschüss.